Dir gefällt die Klangküche? Du möchtest diesen Podcast weiter unterstützen? Dann werde jetzt Premium-Mitglied auf dieklangküche.de. Als Premium-User erhältst du jede Woche Zugang zu 2 weiteren Ausgaben der Klangküche und gehörst zum elitären Kreis derer, die diesen Podcast überhaupt erst möglich machen. Falls du dir noch unsicher bist, kannst du das Ganze auch erstmal für 30 Tage kostenlos testen. Einfach ausprobieren. dieklangküche.de.
Ihr habt uns bestimmt vermisst, oder? Jetzt können die gar nicht antworten. Voll doof, so eine Frage zu stellen.
Sinan, ich habe dich vermisst.
Ja? Oh, das ist lieb von dir. Also, wir sind wieder da. Wir haben in dieser schönen Sendung heute ganz viele coole Sachen für euch. Wir haben Sprachnachrichten, die ihr uns geschickt habt und an unsere Handynummer. Da werden wir reinhören und die beantworten. Dann, du hast was Neues zu berichten, was du ausprobiert hast, habe ich eben erfahren. Mhm. Und dann erzähle ich noch ein bisschen und du noch ein bisschen und dann wird das eine richtig runde, schöne Sendung.
Und dann ist die Zeit schon wieder vorbei, genau.
Dann ist die Zeit auch wieder vorbei, so ist das immer. Ja, also ich war ja gerade in der Türkei, habe ein bisschen Urlaub gemacht und...
Haben wir auch noch ein Intro, Sinan?
Haben wir, aber ich dachte, das wäre so Pre-Intro, die Info.
Ja, dann
Info,
mach Pre-Intro. Weißt
du? Ich glaube, bei dir ist das mittlerweile so ähnlich, oder? Wenn du Urlaub machst, du machst zwar Urlaub, aber so, also es ist jetzt gar nicht schlimm, ne? Das ist gar nicht meckern oder kein Jammern. Also ich find's ja teilweise gut, aber ich merke, dass ich so im Kopf immer so bin, cool, das könnte ich dann noch machen, wenn ich wiederkomme und das Projekt will ich noch zu Ende bringen und kennst du das? Hast du das auch so?
Ja, ich habe das auch, also ich bin Workaholic und dieses komplette Abschalten fällt mir echt schwer. Also ich fahre ja in der ersten Woche fliege ich auch in Urlaub vom Oktober und ich habe echt diesmal den Plan, komplett abzuschalten, also ich wirklich nicht erreichbar zu sein. Aber ich weiß jetzt schon, das wird nicht funktionieren.
Ja.
Also Laptop packe ich trotz alledem ein.
Ja, klar. aber wie so ein Drogensüchtiger, der aufhören will, aber halt das Spritzbesteck noch mitnimmt. Ich habe echt vor aufzuhören, aber ja gut, ich nehme den Laptop mit und WLAN haben wir schon organisiert.
Ja gut, WLAN, also hast du ja in jedem Hotel heute. Ne?
So ein Mist aber auch.
Ja, leider. Früher war das mal das Beste. Also wenn du in den 90ern Urlaub gemacht hast, ne, und dann so irgendwie so 96, wo du vielleicht noch kein Handy hattest, so 95 oder so. Da war schon irgendwie, war schon entspannt. Oder war man noch jünger, ne?
Ja, aber ich habe da mal mit meiner Mutter drüber gesprochen. Also ich habe ja jetzt so richtig Family-Urlaub gemacht mit meinem Bruder, mit seiner Frau, seinen 2 Kindern und meiner Mom. Und ich habe mal mit meiner Mom ein bisschen gequatscht. Die ist ja schon ein bisschen länger so in der Arbeitswelt. Und sie sagte auch, durch diese ganze Digitalisierung ist so das Arbeiten viel krasser geworden. Also früher, dann hast du an einem Projekt halt irgendwie ein halbes Jahr gesessen und wenn sozusagen jetzt 17 Uhr war, dann sind alle in der Firma nach Hause gegangen und dann war halt auch zu Ende, ne? Da gab es kein E-Mail, es war einfach vorbei. Und am nächsten Tag hat man weitergearbeitet. Aber weil das bei allen so war, war das gar nicht schlimm, weil alle haben um 17 Uhr sozusagen Feierabend gemacht und zwischen 17 und 8 Uhr ist einfach auch nichts passiert.
Ja.
Heute passiert aber überall was. Das heißt, wenn du nicht mitmachst, ja, dann überholen dich alle.
Genau, dann ziehen alle an dir rechts vorbei. Aber bei uns kommt auch noch hinzu, wir sind beide selbstständig.
Ja.
Und das ist noch ein Riesenunterschied, ob du jetzt irgendwo, keine Ahnung, in einer Firma arbeitest und dann in den Urlaub gehst. Da müsst du vielleicht maximal für den Chef oder so erreichbar sein und im besten Fall passiert dann auch nichts. Also es tritt kein Notfall ein und der meldet sich auch nicht.
Ja.
Aber wenn du selbstständig bist, musst du halt zusehen, dass das Business weiterläuft, auch ohne dich. Und wenn du so eine One-Man-Show bist, dann hast du natürlich keinen Bock, irgendwie Aufträge unbeantwortet zu lassen und so.
Genau, das ist halt der Grund. Also ich war jetzt auch dort in der Türkei, habe auch da im Ferienhaus natürlich WLAN und wenn dann Support-Anfragen für Futorial reinkommen, also irgendjemand hat ein Problem mit einem Download oder so, das muss ich halt beantworten. Ne? Ich meine, ist halt ein zahlender Kunde und der möchte auch, dass der Download funktioniert. Und wenn da irgendwas bei ihm nicht klappt, dann muss ich das halt auch im Urlaub machen. Aber das ist, wie gesagt, das ist nicht so schlimm. Also ich will mich jetzt auch nicht, nicht, dass es so überkommt. Ich könnte überhaupt keinen Urlaub machen, so stimmt's nicht. Ich habe halt morgens dann mal, mache ich eine Stunde E-Mail und dann ist auch gut.
Ja, ja, so habe ich das dann auch vor. Ja. Irgendwie vielleicht auch ein, zwei Tage gar nicht, will ich gar nichts machen, aber dann irgendwie, wenn Frau und Kind schlafen, abends im Hotelzimmer. Ich habe extra so ein zwei Doppelzimmer gebucht, also das Hotelzimmer sind zwei Räume. Und dann kann man da sich noch hinsetzen und mit dem Laptop ein bisschen was machen.
Ich merke schon, er hat vor, komplett abzuschalten.
Er hat also. Ich habe das ja schon in den letzten Jahren schon öfter gemacht, ne? Aber ich bin auch jetzt ehrlich echt urlaubsreif, ne? Also diesmal, jetzt gehe ich echt gerade auf den Zahnfleisch. Hab den ganzen Sommer durchgearbeitet und ich brauche jetzt echt mal Urlaub irgendwie. Und
ja, zwei Wochen haben wir noch, dann kriegst du auch deinen wohlverdienten Urlaub.
Genau.
Eine, baller ich mal das Intro ab.
Welcome to Sound Kitchen.
So.
So,
das war Stichwort. Ich wollte mich eben noch wieder bedanken bei unserem Jonas, ein treuer Zuhörer, auch der Premium-Folgen. In der letzten Woche, wo du im Urlaub warst, hätten ja eigentlich auch keine Premium-Folgen kommen sollen. Und er hat sich bereit erklärt und von sich aus vorgeschlagen, ey komm Sebastian, wir nehmen eine Premium-Folge auf. Und das haben wir auch gemacht. Und
waren das nicht diese Festival-Banger?
Genau, wir haben 17 oder 14, also er hat einen Artikel geschrieben, die 17 besten Festival-Banger des Sommers 2019 und dann haben wir die alle durchgegangen in der Premium-Folge und haben überall reingehört und mal geguckt, warum die so gut waren und so weiter und so fort. Genau. Also und, da einen schönen Dank an Jonas von dieser Stelle, super.
Ja, auch von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank. Also ich habe die E-Mail als Premium-Nutzer der Klangküche, habe ich die E-Mail natürlich bekommen, deswegen wusste ich das auch. Also man wird ja sofort in Kenntnis gesetzt, dass da was passiert ist, dass eine neue Folge rausgekommen ist, habe ich mich auch gefreut. Also dachte so, ey cool, ich bin nicht da und das Business läuft weiter, weißt du?
Ja.
Das ist ja keine One-Man-Show, sondern eine Two-Man-Show. Wir waren mal eine Three-Man-Show.
Oh. Ich höre noch viele weitere Podcasts und ein Podcast davon ist so ein Werder Bremen-Podcast, also ich bin ja Werder-Fan. Und die sind auch zu zweit, die Jungs, und manchmal ist der eine nicht da, ne? Und dann macht der andere das alleine.
Okay, also ganz alleine.
Ja, ganz alleine. Und das ist echt hart so. Also wenn du da alleine sitzt, glaube ich, und dann in dein Mikrofon reinsprichst, also einen Monolog führst und dann 20 Minuten oder so, das ist echt schon strange. Also das ist noch ein ganz anderer Schnack, als hier so ein Gespräch zu führen. Ne?
Ja, ich kenne das ja von meinen YouTube-Videos ein bisschen. Aber da habe ich dann trotzdem natürlich irgendeinen Content. Also das heißt, ich höre in ein Lied rein oder so, damit du irgendwas kommentieren kannst. Wenn du einfach so komplett frei einfach nur irgendwas erzählen willst, das ist schon
ja gut, du hast nicht aber, so leicht. Ja, du hast aber ein Thema, ne? Also du hast schon irgendwie Werder Bremen die Aufstellung dann oder so, ne? Oder wer gerade verletzt ist, da kannst du ja immer drüber sprechen.
Ja gut, aber das ist halt kein Gespräch, ne? Das ist ein Monolog.
Deine Gedanken einfach ausformulieren.
Genau. Finde ich auch bemerkenswert, das so zu können. Ich finde halt einen Dialog häufig viel, viel leichter, ne?
Ja, ich wollte damit sagen, für die Klangküche wäre das kein gutes Konzept. Weißt du, alleine hier sich hinsetzen und eine Folge.
Ja, dann muss man irgendwie anders machen. Dann muss man, ja doch, für Premium kann das sogar wahrscheinlich funktionieren, wenn man wirklich Lieder anspielt und was dazu sagt.
Ja.
Man muss halt gucken, dass man trotzdem irgendwie die Pace hinbekommt, dass man Power hat, dass man da nicht irgendwie sich selber in den Schlaf redet, weißt du?
Ja, genau.
Ja.
Jo, ich wollte mal eben, also wir haben ja Hörernachrichten gekriegt von euch. Vorher wollte ich noch eben kurz den Erfahrungsbericht mal eben durchgeben.
Mhm.
Und zwar, ich habe das glaube ich vor ein paar Wochen mal hier auch in der Klangküche erzählt, dass Rekordbox, also das ist ja so die DJ-Software, mit der ganz viele auflegen, dass die jetzt eine Schnittstelle bekommen hat in der Beta-Version zu Soundcloud und Beatport. Und heute vor 6 Tagen, glaube ich, ist das in der richtig regulären Version dann freigeschaltet worden.
Okay.
Und ich habe das getestet mal hier zu Hause und bin relativ begeistert.
Okay.
Ja. Also
Was ich mich erstmal frage, ne? Unsere allererste Podcast-Folge hieß RIP SoundCloud.
Genau.
So, wir haben gesagt, SoundCloud macht irre viel falsch. So, jetzt ist SoundCloud implementiert in der Rekordbox-Software, so wie auch Beatport Link. Also eine Beatport ist drin und SoundCloud. Wie hat man sich da reingekauft? Also warum SoundCloud, frage ich mich.
Ja, also warum SoundCloud und warum nicht Spotify, ne?
Ja.
Wissen wir nicht, welche Deals da im Hintergrund gelaufen sind. Aber also ich sag jetzt mal, das ist auch, spielt auch gar nicht so eine große Rolle, ob du die Sounds, also die Songs jetzt von SoundCloud in Rekordbox abspielst oder von Spotify oder von Deezer oder von Apple Music.
Das spielt in dem Moment keine Rolle, wo du ein bezahlter DJ bist und das einfach für dein Business benutzt, richtig. Dann ist es nämlich egal, ob du jetzt einfach dir den 10€ SoundCloud Pro Account, den man dafür braucht, ja noch kauft. Das willst du sagen, oder?
Achso, nee, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte damit sagen, also du hast dann in deiner Rekordbox Library, hast du deine ganzen Ordner und dann gibt es da einen Punkt, der heißt SoundCloud, da klickst du dann drauf. Und dann kannst du ganz normal in deinem Rekordbox-Suchfeld oben eingeben, irgendeinen Artist, keine Ahnung, Martin Garrix oder so oder Marshmallow, je nachdem, egal. Und dann dauert das nur eine halbe Sekunde und dann hast du die ganzen Songs von den Jungs aufgelistet in deiner Rekordbox-Library drin.
Ja.
Und ob die jetzt aus SoundCloud kommen oder aus Spotify, ist eigentlich völlig egal. Das siehst du ja gar nicht in dem Moment.
Ja, naja, ich sag ja nur, dass, was, warum so viele auf Spotify geil sind, liegt einfach nur daran, dass ganz also viele einfach schon den, die haben halt den Account schon. Mhm. Ja. Die haben ihre Playlisten schon.
Für klar.
SoundCloud wäre jetzt ganz viele so schon wieder was Neues, ummelden und so. Ich meine, in dem Moment, wo du einfach DJ bist und jede Woche auflegst, jetzt gerade auch Event- oder Hochzeits-DJ, scheißegal, hol dir den SoundCloud-Account für den Zehner und bist für jeden Musikwunsch perfekt aufgestellt, ne? Nur, ich meine jetzt so diesen, der nicht jetzt noch nicht so professionell das vielleicht macht oder gerade so am, weiß ich nicht, gerade so damit anfängt, für den wäre jetzt irgendwie Spotify, habe ich so, ist mein Gefühl, sagen wir nur mein Gefühl, wäre jetzt irgendwie praktischer, ne? Aber gut, was am Ende die Streaming-Plattform ist, spielt eigentlich keine Rolle, gebe ich dir recht, ja.
Genau, also ich erzähle noch eben weiter, also du hast dann deine ganzen Songs da drin, dann ziehst du die oben rein in deinen Player oder per Shortcut, wie man das halt so macht. Dann dauert das so, also abspielen kannst du eigentlich sofort, der Song startet dann schon, und dann dauert das noch so 5, 6, 7 Sekunden, dann ist auch die Wellenform komplett da. Also hat er die auch analysiert, ne? Das macht er noch in Echtzeit. Ja. Und dann kannst du ganz normal, also ich glaube auch, dass er den Song dann runterlädt auf deine Festplatte als verschlüsseltes File oder so.
Ja, und so irgendwie in den RAM geladen, ja.
Oder in RAM geladen, also du kannst dann auch scratchen und springen und jumpen, also so, als wenn du ein MP3 auf deiner Festplatte hättest, kannst du den Song aus SoundCloud abspielen. Und das ist schon ein richtig cooles Ding, ist das. Und meiner Meinung nach ist das sogar jetzt so the next big step. Also das ist so, früher, vor 15 Jahren, haben DJs mit Vinyl aufgelegt und dann kam irgendwann CD und dann kam Timecode, dann konnte man mit Serato, ne, und dann kam MP3, also hatten die auf einmal alle MP3-Anschluss. Und dieses Streaming in deiner DJ-Software, das ist jetzt der nächste Step, der jetzt seit 6 Tagen offiziell funktioniert. Das geht auch mit, sagte ich gerade schon, mit Beatport und es geht mit auch mit Serato und so weiter. Also nicht nur Rekordbox, sondern die anderen haben das auch jetzt oder sind gerade dabei.
Lustigerweise kennst du diese Software DJ, die heißt einfach DJ.
Ja,
DJ Pro, ne?
Ja.
Die habe ich mir jetzt auch mal testweise, konnte man auch so probomäßig runterladen. Die hat ja interessanterweise die Spotify-Anbindung, ne?
Ja.
Also ich habe das auch ausprobiert und es funktioniert genauso, wie du sagst. Richtig krass. Also du ziehst den Spotify-Track rein, paar Sekunden, Waveform ist da, du kannst scratchen, kannst alles machen. Jetzt kommt halt nur wieder dieses Problem. Was ist DJ Pro für eine Software? Also,
ja, das ist so strange, das ist so eine 19,90 Euro Billo-Software eigentlich. Warum haben die einen Deal mit Spotify?
Ja, und dann kommt der Marktführer Pioneer Rekordbox und macht den Deal mit SoundCloud. Irgendwie, manchmal, ja.
Genau.
Man versteht es nicht so ganz, man weiß nicht, was da für Deals passieren im Hinterzimmer.
Vermutlich ist das sogar relativ easy, aber wir wissen einfach, wir haben die Information nicht, warum das so ist. Ne? Aber wir können ja mal eben kurz noch, ich kann auch eben kurz weiter erklären, so ein paar Fakten noch. Also SoundCloud Pro Account braucht man, kostet 9,90 Euro im Monat. Hat auch den Vorteil, dass du dann SoundCloud auf deinem PC oder in deinem Handy auch nutzen kannst, ne? Und zwar mit voller Qualität. Also wenn du jetzt einfach ohne Anmeldung auf Soundcloud rumsurfst, dann hast du, glaube ich, was aber 128 Kilobits und so ein eigenes Format, ne? Also ja, nicht high, ultra high-end. Und wenn du dann diesen Soundcloud Pro für 9,90 Euro, dann hast du auch volle Qualität. Also dieselbe Qualität, glaube ich, die du bei Spotify auch hast. 320 MP3.
Ja. Genau. Ich habe ja auch gar nicht mitbekommen, dass das Soundcloud ein richtiger Streaming-Anbieter wurde. Ja. Ne? Den Übergang habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Ich dachte immer, das wäre immer noch dieses, Leute laden da irgendwie privat ihre komischen Mashups hoch.
Da komme ich.
Deswegen dachte ich auch erst so diese Anbindung so, ja, herzlichen Glückwunsch, aber ich brauche ja die ganzen anderen Songs. Aber du sagst, der ganze komplette Katalog aller Leute oder Artists ist dort. Also komplett weiß man immer nicht, welche Artists jetzt wieder nicht dabei sind, ja, aber ein Großteil ist dabei.
Also du kriegst 150 Millionen Songs, hat Spotify, hast du komplett Zugriff drauf. Also das heißt, wenn du mit deinem Laptop auflegen gehst, hast du 150 Millionen Songs jetzt in Zukunft mit. Hm. Vorausgesetzt, du hast eine Internetverbindung. Die brauchst du auf jeden Fall. Ne? Also wenn du in deinem Club oder so keine Internetverbindung hast, wird das nicht funktionieren. Genau, im Idealfall WLAN, ne?
Ja, das, ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich auch nur noch eine Frage der Zeit sein, dass du dann noch sagst, du stellst dir eine Playlist zusammen und sagst dann offline verfügbar oder sowas. Das kommt dann ja auch irgendwann.
Ja, das habe ich nicht hingekriegt. Also du kannst in Soundcloud Pro genauso Playlisten erstellen wie in Spotify. Du kannst sie auch sogar übertragen. Also du kannst auch deine Spotify-Playlisten in Soundcloud reinkriegen. Das geht auch. Okay. Aber offline verfügbar machen habe ich nicht gefunden, dieses Feature. Also
ja, vielleicht kommt das noch, vielleicht ist das noch eine Lizenzgeschichte, dass das kann wieder sein, nicht geht, aber wäre ja dann wahrscheinlich so bei deutschem mobilen Internet wäre das so der logische Schritt.
Ja.
Weil sich irgendwie auf das mobile Internet verlassen ist in Deutschland immer so eine Sache.
Genau. Ansonsten Beatport habe ich jetzt aber nicht getestet. Beatport hast du 6 Millionen Songs und kostet 14,99 Euro im Monat, ist ein bisschen teurer. Aber Beatport ist halt für so, ist ja halt eigentlich nur Clubmucke, ne? Also elektronische Mucke, kein kommerzielles Zeug. Also keine Radiomusik in dem Sinne.
Ja.
Und ganz oft sind ja Songs Beatport-exklusiv veröffentlicht, ne? Also gibt es die 3 Wochen oder 2 Wochen nur bei Beatport und dann erst überall anders. Und dafür würde sich dann auch vielleicht so ein Beatport-Account lohnen für die Leute.
Sogar noch für andere. Also wenn du wirklich clubbig unterwegs bist und zum Beispiel die Sachen von Tool Room spielen willst, ne?
Ja.
Tool Room macht ganz häufig die langen
Versionen,
Extended-Version nur auf Beatport und bei Spotify hast du quasi nur und wahrscheinlich dann auch Soundcloud hast du nur diese Cut-Versions, ne?
Ja.
Das ist dann natürlich zum Auflegen nicht so cool. Also für den klubbigen DJ ist dann wahrscheinlich Beatport wahrscheinlich keine schlechte Wahl, ja.
Genau. Also jetzt noch, jetzt kommen wir zu Folge 1 von der Klangküche, wo wir über Soundcloud abgelästert haben und zwar auch über deren schlechte Vertaggung. Also, dass Songs schlecht vertaggt sind. Also, das heißt, schlecht deklariert sind. Ne? Du kannst im Prinzip irgendeinen Song hochladen bei Soundcloud, ist ja komplett offene Plattform, also viel einfacher als bei Spotify seinen Song reinzubekommen.
Ja.
Und du kannst den nennen Hardwell Spaceman, den Song. Dann ist der da im System als Hardwell Spaceman drin. Und wenn ich jetzt in Recordbox Hardwell Spaceman suche, finde ich auch diesen Song, ne? Der ist ja irgendwo damit drin. Und das ist ein Problem eventuell, ne?
Ja. Also, beziehungsweise wäre jetzt, meine Idee wäre jetzt, ich würde jetzt ganz viele Bootlegs und Remixes, Tavengo Bootleg Edit Remix hochladen, in der Hoffnung, dass dann Streaming-DJs meins spielen statt.
Ja, also du findest, also wenn
kann
du...
Kann das passieren dann?
Es kann passieren. Also wenn du Marshmallow eintippst, findest du alle Marshmallow-Songs, ne? Aber du findest auch Marshmallow-Bootlegs von irgendjemand. Die sind auch mit drin in dieser Liste, ne? Und das ist schon so blöd. Also, also du kriegst es ganz easy rausgefiltert. Also du tippst dann einfach, du kannst ja in Recordbox deine Spalten sortieren nach Artist-Namen und so und dann siehst du sofort Marshmallow, ne? Und wenn dann irgendwas dahinter steht, dann weiß ja klar, ist das halt irgendwie so ein Remix oder so, ne? Aber ja, das ist gut, schon
allein
so.
Allein schon, dass du so dann unter Umständen 200 Ergebnisse hast, stattdessen, dass du eigentlich nur fünf Songs wolltest.
Genau, also das ist schon, so die Suchergebnisse bei Spotify sind deutlich besser in der Hinsicht natürlich. Dann, das ist ein Riesenmanko. Und nicht alle Labels haben auch ihre Songs bei Soundcloud. es gibt so ein paar Labels, die veröffentlichen ihren Content einfach nicht bei Soundcloud, ne? Gibt es auch.
Ja, ich muss noch mit meinem Vertrieb sprechen. Du hattest ja gesagt, dass die Tavengo-Sachen nicht zu finden sind bei Soundcloud.
Genau. Also,
und ich wüsste gar nicht, warum. Ich glaube, da schreibe ich denen jetzt mal eine Mail und frage mal, warum nicht.
Ja, ich meine, würdest du auch Geld verdienen, ne? Jetzt, also.
Ja. Ja, also vor allem fände ich es jetzt natürlich schade, wenn jetzt welche das nutzen und dann will vielleicht ausnahmsweise mal irgendein bekloppter Mensch einen Tavengo-Song spielen und dann kann er nicht. Das wäre ja doof.
Wäre doof, ja. Ich gucke jetzt nochmal eben nach, ob das wirklich so ist. Also ich weiß zum Beispiel bei unsere Kontor-Sachen, die sind alle da, ne? Also Kontor No Media und so, ich glaube, die Sachen sind da. Ich glaube, der Großteil ist auch bei Soundcloud verfügbar, aber es gibt halt ein paar Ausnahmen. Und jetzt komme ich zum Fazit. Ich glaube nicht, dass das ultra interessant ist so für Booking-DJs, also die wirklich zum Festival hinfahren und dann eine Stunde auflegen müssen. Ja?
Nee, die bereiten auch ihr Set
vor. Die bereiten ihr Set vor und die kommen USB-Stick an, aber es kann ja auch sein, dass zum Beispiel im nächsten CDJ-Player, der hat Wi-Fi eingebaut und gleich, dann hast du diese Soundcloud-Schnittstelle, hast du schon drin, in der Software von der Recordbox. Ne? Oder du steckst hinten in den aktuellen CDJ-Modellen gibt es ja einen WLAN-Stecker. Steckst ein Modul rein und einmal.
Du meinst einen LAN-Stecker, ja.
Genau, LAN-Stecker, hast du gesagt?
WLAN-Stecker.
Ja, so ein LAN-Stecker. Also für WLAN. Weißt du, dass das ein. Dass du dann WLAN im Player hast?
Steckst du in den LAN. Achso, ein Adapter.
Adapter,
quasi.
Ja, genau, Adapter.
Ja, okay.
Und dann wieder mal ein Firmware-Update gemacht und dann hast du auch im Player, so wie auf dem Laptop, den Zugriff zu der Soundcloud-Library. Das kann ja alles sein, ne?
Ja.
Dafür ist das, glaube ich, aber uninteressant, also für diese Booking-DJs. Aber für so Event-DJs, die auf Hochzeiten und Geburtstagen und Firmen-Events und so weiter spielen, das ist eine super Ergänzung.
Ja, weil ich glaube, viele machen es ja jetzt schon so, dass sie ihren Laptop dabei haben und dann da noch Spotify und dann quasi so als, dann können sie es nicht pitchen und so, ne? Also du kannst den Song nicht in der, aber immerhin haben sie die Library drin und das wäre natürlich so der Next Step, dass du das dann schon in der Software mit drin hast, dass du nicht irgendwie deinen blöden Laptop damit Windows noch laufen lassen musst, damit du dann irgendwie noch Spotify.
Ja, die nehmen dann einfach aus dem Kopfhörerausgang vom Laptop per, also kleine Klinke auf Cinch, dann wieder in den Controller rein, ne, hinten, in den Eingang und dann spielen die Spotify ab. Kannst halt nicht richtig, also kannst du eigentlich gar nicht mixen, kannst nicht pitchen.
Nee.
Und weißt du, manchmal ist auch so, drückst Play und dauert es halt eine Drittelsekunde, bis der Song losgeht, weil irgendwie was laden muss und das ist alles.
Ja, vor allem musst du dann auch so mit am Laptop und dann mit der Maus auf Play drücken, anstatt dass du das am Controller machst. Das ist ja nur eine totale Notlösung. Also.
Genau, das ist so MacGyver-mäßig und das ist jetzt schon ganz gut. Also ich hatte am Samstag auch genau diesen klassischen Fall. Ich habe ein Firmen-Event gemacht und kam Musikwunsch an. Relativ ungewöhnlich. Hatte ich nicht dabei den Song.
Tavengo mit.
Nee, hatte ich nicht dabei den Song. Und ich hatte aber in der Location hatte ich WLAN und ich hätte den Song jetzt runterladen können von iTunes oder Amazon oder so, ne? Und dann hätte ich den abspielen können. Aber ich hätte den jetzt auch wirklich, und das habe ich geprüft, also diesen Song, Soundcloud ist da verfügbar, zickzack, fertig, ne? Hätte ich so spielen können.
Ja.
Und für sowas ist das super. Und ich glaube.
Ja, dann bist du natürlich für gerade für so Events und so bist du einfach viel attraktiver aufgestellt, wenn du sagen kannst, bediene jeden Musikwunsch, ne?
Genau. Ja.
So.
Ist halt einfach super für einen Gast. Und für 9,90 Euro hast du diesen Benefit, ne? Also dafür kannst du sagen.
Ja.
Da kann man eigentlich nicht sagen, das lasse ich sein. Das eigentlich ist das ein Pflichtding. Wenn du in dem Moment, wo du ein paar Euro 50 im Monat mit einem Auflegen verdienst, kann ich...
Das spielt jetzt ja keine Rolle. Also, genau. Sobald du einen Gig hast im Monat, hat sich das ja quasi schon gelohnt. Ja.
Und es gibt halt dieses Gig, hier mein Netflix-Abo, mein Spotify-Abo, ne, mein Titatü-Abo, noch ein Abo jetzt dazu, so weißt du.
Ja, aber das, ich sagte ja, ne, das Argument zählt genau erst dann, wenn du eben gar nicht auflegst, also wenn du nie Geld fürs Auflegen siehst, dann fragst du dich ja jetzt nochmal 10 Euro, damit ich ein bisschen mein Hobby machen kann, ne, das ist dann die Frage, aber wenn du, sobald du, sag ich mal, irgendwie, selbst wenn du alle 2 Monate nur ein Gig hast, hat sich das ja schon, ist das ja schon locker wieder drin, ne?
Ja, also. Klar. Aber wenn du alle 2 Monate irgendwie eine Hochzeit machst oder so, oder einen Geburtstag, dann bist du eigentlich auch kein richtiger DJ, ne? Dann bist du so, dann machst du das aus Spaß.
Boah,
nee, machst du das aus dem.
Gemein.
Ja, also wenn du ein richtiger Hochzeits-DJ bist, dann bist du eigentlich jeden Samstag, zumindest im Dreiviertel des Jahres bist du unterwegs.
Wir können mal, wenn du Bock hast, können wir mal als kurzen Gast einen Kumpel von mir, den Manuel Maurer, reinholen. Der war bis vor kurzem, also der hat schon immer Mucke gemacht, also ich kenne ihn jetzt schon seit 15 Jahren, dann der ist Physiotherapeut und hat tatsächlich jetzt vor, ich glaube, 1,5 Jahren oder so, dann seine Stelle beim Physiotherapie quasi reduziert, nur noch auf 3 Tage die Woche und macht jetzt quasi, ist jetzt so Hochzeits-DJ geworden, ja. Ne? Und das läuft wohl bombig. Also wirklich, erste Jahr noch irgendwie 30 Aufträge gehabt im Jahr, das zweite Jahr dann schon über 50, also das heißt dann schon ganz häufig Freitag, Samstag, ne?
Ja.
Ja, also ist bestimmt auch mal interessant, wie der das so aufgebaut hat. Also,
ja, also ich bin auch gerade, ja. Ich mache das ja auch gerade. Bin auch gerade dabei, ich verschiebe das so ein bisschen aus den Clubs raus, also weg von diesen Resident-Nächten, hin zu Firmen-Events und Hochzeiten und sowas mache ich auch. Ja, hat echt ein paar Vorteile und die sind gar nicht so unerheblich. Ich wollte aber eben noch sagen, ihr könnt euch, also zu Soundcloud und Recordbox, ihr könnt euch 30 Tage das kostenlos testen, wie bei der Klangküche Premium auch. Also Soundcloud Pro kann man 30 Tage kostenlos testen. Ihr braucht allerdings bei Recordbox einen Lizenz-Key, weil das geht, also Recordbox hat ja 2 Modi. Einmal diesen Export-Modus, der ist kostenlos, da kannst du auch mit auflegen, mit den CD-Playern und so weiter und so fort. Und es gibt diesen Performance-Modus. Den benutzt man eigentlich, wenn man mit dem Controller an seinem Laptop dran ist. Und dazu, für diesen Performance-Modus, und auch nur da geht Soundcloud, brauchst du halt einen Lizenz-Key. Der ist meistens immer bei so einem Controller dabei. Also, genau, dann hast du halt so ein Ding. Oder du musst den halt, ich glaube, 100 Euro oder so kostet der.
Ja, 99 kostet, hat der, glaube ich, mal gekostet, keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, die meisten, die dann irgendwie einen Controller haben, mit dem sie ja dann Recordbox bedienen, ne? Irgendein RB, Pioneer RB Player, dann ist der Key dabei. Ja, dann hast du das eigentlich.
Der Vollständigkeit halber noch diese Information, ja.
Ja, weißt du, was ich ganz interessant finde? Einfach nochmal diese Thematik jetzt, so Hochzeits-DJ für Event-DJs und so. Wir haben ja auch häufig schon drüber gesprochen, dieses Problematik an Bookings zu kommen, an Gigs zu kommen, ne?
Ja.
Und dann hast du irgendwie, sag ich mal, jetzt einen Slot frei beim Bootshaus in der Second Area und dann spielt da irgendwer und dann haben wir ja auch schon häufiger gehabt, dass irgendwer sagt, ja, wieso kriegt der jetzt da den Slot? Und wir haben dann auch gesagt, ja, aber der wird wahrscheinlich auch nicht viel Geld dafür bekommen und so. Und ich glaube, manchmal, man muss das nach wie vor einfach richtig krass differenzieren, ne? Also ganz viele da draußen legen auf oder wollen gerne auflegen, DJ sein, einfach nur aufgrund von Liebe zu der Clubmucke, zur Mucke, die sie gerne hören, zur Mucke, die sie irgendwie gerne auflegen und würden das dann tatsächlich auch gratis machen oder für ganz wenig Geld oder was weiß ich, ne? Also so dieses, sind ja ganz viele da draußen. Und ich glaube, das ist so ein krasser Unterschied zu so einem Event- oder Hochzeits-DJ. Das ist ja wirklich eine Dienstleistung, ne?
Ja, absolut.
Das Ding ist halt so, das sieht von außen für viele immer so ähnlich aus. So beide stehen irgendwie an so Playern und einem Controller und machen Mucke. Aber ich glaube, so von der Intention oder dem Wollen, das zu tun, sind die Motivationen komplett anders. Deswegen macht der eine das auch wirklich für gratis und sagt, ich habe einfach Bock drauf und ich liebe das. Ne? Wie viele würden auf einer Mainstage irgendwo total für lau auflegen? Aber keiner macht doch eine Hochzeit jemals für umsonst. Warum?
Nee, mach's nicht. Also das sind, du kannst sogar noch unterscheiden zwischen also Hochzeits-DJ, Event-DJ, Geburtstags-DJ, also diese mobilen DJs ist eine Sache. Ne? Was du gerade angesprochen hast, diese Club-DJs, also der mal wirklich eine Stunde im Bootshaus auf dem Mainfloor spielen möchte oder auf einem Festival oder so, ja, eine Stunde Big Room-Setup hören und den klassischen Resident-DJ. Und diese drei sind so komplett unterschiedlich, die Berufe. Also eigentlich haben die nur gemeinsam, jeder muss sich mit Musik auskennen und du musst dieses Handwerk beherrschen, also wirklich mal 2 Songs übereinander mixen können, also zusammen mixen können und Fingerspitzengefühl haben, welcher Song als nächstes ankommen würde. Ja? Aber ansonsten ist das schon echt krass unterschiedlich.
Total, total. Deswegen ist ja auch, wenn man sich das mal wirklich vor Augen führt, dann ist es auch nicht mehr so verwunderlich, dass dann einer sagt, ich leg sofort umsonst auf, wenn du mir den Slot gibst.
Ja.
Weil er einfach Bock hat, so seinen Style zu fahren. Vielleicht, er hat ja einen ganz anderen Ansatz als einer, der eine Firma bespielt, ein Firmen-Event macht. Weil der sagt ja ganz klar, Kunde ist König, ich will eine gute Performance geben, ich will gutes Geld für gute Leistung und so, ne?
Ja, absolut.
Der Ansatz ist einfach ein komplett anderer.
Ja, du hast auch eine viel höhere Verantwortung. Also Thema Hochzeit zum Beispiel, das ist ja für die Leute, die da heiraten und für die Family und so, ist das ja der schönste Tag in ihrem Leben wahrscheinlich, ne? Und
ja, also Hashtag, man nennt das immer so, ja. Ja,
genau, aber also ein sehr wichtiger Tag. Ja, die bereiten sich da ein Jahr vor und so, ne? Das ist alles minutiös getimed. Und wenn du dann mit schlechter Musik die Party versaust, dann hast du echt Scheiße gebaut, ne? Und um das zu kompensieren, kriegst du halt auch bei so einer Hochzeit wesentlich mehr Kohle, als wenn du so eine Resident-Nacht machst. Oder wenn du irgendwie, keine Ahnung, auf einer Second Stage so ein Warm-up-Set spielst, da kriegst du vielleicht Spritgeld und das war's, ne?
Ja, ja, klar, weil da ist es dann halt auch wirklich so. Du sagst dann, ja, der macht da halt eine Stunde, unter Umständen finden die Leute es halt jetzt nicht so toll oder so, aber ist eigentlich auch egal, weil die sind eben auf dem Festival, die sind da hingekommen, die gehen jetzt auch nicht weg wegen dem einstündigen Set, was die jetzt vielleicht nicht so feiern.
Genau.
Aber ein Hochzeits-DJ, der jetzt irgendwie 2 Stunden Big Room ballert, das ist nicht so. Nee. Außer, keine Ahnung, Hartwells Hochzeit oder so, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich kannst du da einfach viel verkacken, ja.
Genau, und auch, also ich habe jetzt am Samstag Firmen-Event gemacht. Hat so eine Firma 70-Jähriges gefeiert. So eine Großbäckerei war das mit 50 Filialen und das war dann die Mitarbeiterparty. Über 300 Gäste. Und mir macht das unheimlich viel Spaß, weil du hast vom Azubis hast du da bis hin zum Chef, der Anfang 60 ist oder so. Und du kannst halt volles Spektrum spielen. Also du spielst halt Musik aus den 80ern, aus den 90ern, aus den 2000ern, aktuelle Hits und so weiter und so fort. Und das macht echt Spaß, so eine Reise durch die Musikgeschichte zu machen. Verstehst du?
Ja,
also du spielst ja nicht, also gibt's wahrscheinlich auch ein paar Leute, die das machen, aber in der Regel spielst du ja dann meinetwegen 80er-Songs, danach spielst du 90er-Songs und dann die 2000er-Songs. Also du spielst nicht 80er, 2000er, 80er, ein aktuelles Ding, 70er, also so kreuz und quer spielen ist einfach sinnlos, sondern du machst das schon, dass es ein bisschen zusammenhangsvoll ist. So, ne? Und
ja, die Leute haben ja dann, wenn sie dann irgendwie Nena 99 Luftballons hören, dann assoziieren sie gleich direkt mehrere Songs aus dieser Epoche.
Genau.
Und die wollen sie dann auch hören. Oder also, ne, du machst dann so ein Medley sozusagen, so ein Best-of. Dann.
Exakt, du machst ein Medley und das mixst du dann auch alles noch, soweit wie es geht. Und das macht dann echt Spaß. So, ne? Und am Ende des Abends hast du alle Leute glücklich gemacht und gut ist. Ne? So ähnlich ist das ja auch in den Resident-Nächten. Das ist ja schon relativ verwandt damit. Bloß da fährst du nicht ganz so breit. Ne? Also da spielst du halt nicht mehr 80er in der Regel. Ne? Da spielst du 90er, 2000er und auch 90er, 2000er auch erst in den letzten Jahren wieder verstärkt. Ansonsten immer House und Black Music, ne? Immer im Wechsel sozusagen. Und jetzt seit neuestem Deutschrap, seit ein paar Jahren. Und und wenn du halt dieses Booking-DJ-Ding machst, dann spielst du halt eine Stunde Big Room oder so. Oder eine Stunde Future House oder eine Stunde Techno oder so, ne?
Ja, ich glaube, deswegen, je mehr ich da jetzt so in letzter Zeit drüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir manchmal auch klar geworden, wie krass wir manchmal aneinander vorbeigeredet haben. Weil für mich natürlich, ich war nie der Gast, der irgendwie den Resident-DJ sehen wollte. Ich wollte nie den DJ, der diese Reise macht, sondern ich wollte immer irgendeinen ganz speziellen Künstler sehen, der seine Mucke spielt, wie so ein kleines Konzert sozusagen, ne? Und das musst du dir halt immer überlegen, wie konträr, das haben wir ja gerade schon beschrieben, diese Wünsche sind, die Jobs der einzelnen DJs sind und dass dann alle zufrieden sind, ist halt voll unwahrscheinlich. Ich glaube, deswegen hat mir dann letztlich auch so diese Party letztens im Bootshaus so gefallen, weil, also das mit diesen YouTubern, weil gerade auch auf dem Second Floor oder so, da waren nur DJs, die so ihren Sound hatten. Und das haben die so gespielt, ne? Mhm. Also für mich war das einfach interessant, so zu hören, okay, was macht der Artist jetzt? Was hat der sich so überlegt, was er für einen coolen Sound hält und so, ne? Und das hat so mit so einem mit diesen anderen DJ-Jobs wieder einfach gar nichts zu tun. Man verwechselt das nur so gerne, weil es so ähnlich aussieht.
Ja, genau. Sieht, da steht ja einer hinter Playern und macht irgendwas. Ja. Das ist, dann hört es auch, hab ich grad schon, dann hört's auch schon fast auf, ja, wieder, ne, mit den Gemeinsamkeiten.
Das ist sonst hat das nichts miteinander zu tun.
Ja, ja.
Und trotzdem kommen sich immer alle irgendwie so in die Quere. Das merkst du ja dann auch, wenn und dann diskutiert wird, wieso kriegt der den Gig da und warum das? Und du musst dann immer sagen, ja, überleg einfach kurz. Das hat alles seine Richtigkeit.
Das hat alles
je nach Publikum, was da ist. Der Veranstalter jetzt in dem Fall im Bootshaus war ja Sarazar und Grimm. Und der hat ja auch einen langen Kommentar unter unser YouTube-Video jetzt hier geschrieben und hat ja auch erklärt, wie diese Bookings zustande kommen. Ne? Natürlich sind das Freunde, das sind Bekannte, die er pushen will, das sind Newcomer in bestimmten Sachen und so. Also aus diesem ganzen Konzept heraus macht das total Sinn. Ne? Für eine andere Party würde das Booking überhaupt gar keinen Sinn machen.
Ja, also das ist sowieso, also ich mache das jetzt schon so viele Jahre. Ne? Und wenn ich dir eins schriftlich geben kann, ist, dass es alles auf Vitamin B und Connections sich hinausbeläuft. Ne? Also ich habe schon vielen Leuten Bookings verschafft. Also dann konnte ich nicht, dann habe ich hier, wer hat Bock, wer kann von euch, und dann ging das bei dem los und so weiter. Und genauso ist das bei mir auch gewesen. Ich krieg heute auch noch Bookings, weil der DJ XY ist krank geworden, hier kannst du das machen und so. Oder jetzt gerade, ich habe da ja auch mit angefangen mit diesen Events, Firmen-Events und so weiter. Und da geht das auch viel nach Empfehlungen. Ne? Also, ja, oh, hier, ja, ich habe gehört, du hast das für die große Versicherung da in der Stadt, hast du eine Weihnachtsfeier gemacht. Hast du nicht auch bei uns Lust, die Weihnachtsfeier zu machen? Ne? Und weil die alle waren zufrieden. Und so geht das dann da. Ne? Also Mundpropaganda und so. Ne? Und bei so Bookings und Festivals gerade, also die ganzen Festival-Slots, bis auf die Headliner, das ist alles Vitamin B und tu mir einen Gefallen, dann tue ich dir einen Gefallen. Ne?
Ja, und ich habe auch früher, war ich auch jemand, der das so ein bisschen, ich habe mich darüber geärgert oder fand das doof, habe das verteufelt und habe immer gesagt, wie unfair, dann spielt da einer, der kann gar nicht so gut auflegen und so. Aber ich finde, je mehr man da eigentlich hineinsteigt, merkt man auch, es ist eigentlich nicht unfair, weil letztlich der die Veranstaltung da macht, es ist seine Veranstaltung. Also, ja, das ist doch klar, dass der seine Kumpels da auflegen lässt. Wieso sollte der jetzt irgendwie einen, den er gar nicht kennt, der zwar gut auflegen kann, aber warum soll er dem den Slot geben?
Ja.
Also,
das hat alles einen Grund. Das ist ja auch typische Agenturpolitik. Ne? Also, wenn du eine Booking-Agentur hast und die haben einen bekannten Star zum Beispiel, und dann ruft der Club an, wir wollen den gerne buchen, dann sagt die Booking-Agentur, alles klar, könnt ihr haben, aber dann müsst ihr auch noch meine drei Newcomer hier mitbuchen. Also die kommen dann auch, ne? Und dann kann man ja sagen, oh, das ist ja ungerecht, was machen die Newcomer da? Die kennt man ja noch gar nicht, irgendwie nur zwei Releases und beide waren Flops, oder keine Ahnung so, ne? Aber die sind schon in dieser Agentur drin. Also es hat schon Sinn irgendwie, dass die da sind, ne?
Ja.
Und es hat auch einen Sinn, dass du da nicht drin bist in dieser Agentur, weißt du? Und so funktioniert es dann. Also das ist halt so, ne?
Und tja, also komme ich zu dem Schluss, ich muss mehr Freunde finden. Ich muss gar nicht, ich habe immer viel zu viel ins DJing und in meine Musikauswahl investiert. Völliger Blödsinn.
Ja, völliger Blödsinn.
Ich muss viel mehr Networking und gute Freunde, Kontakte knüpfen und dann, ja.
So ist das. So, also das ist ein
Musik- das Publikum ist ja, ist eigentlich am wenigsten kritisch. Ne? Ja. Denen musst du es gar nicht beweisen. Ich glaube, für die ist es eigentlich egal. Hauptsache, da steht einer, der irgendwie Spaß hat bei dem, was er macht.
Ja, kommt jetzt aber auch drauf an, wie der werden. Also viele wollen ja auch dann ihren Star sehen und das ist scheißegal, was der spielt, gibt es natürlich auch.
Nee, achso, ich meinte jetzt die Auffüll-Slots, ne?
Ja.
Achso. So, klar,
ja,
die Leute, die ziehen, ist klar, aber jetzt bei den ganzen Auffüllslots, sage ich mal jetzt so, ohne das jetzt herabwürdigend zu meinen oder so, aber ich glaube, da sind die Leute einfach auch schmerzfrei. Also da kommen so, wenn einer kommt, der hat irgendwie Bock, dann ist das gut.
Ja, und in der Regel können die auch alle auflegen, ne? Also wissen wir alle, das ist nicht schwierig, auflegen kann jeder lernen, irgendwie mehr oder weniger. Also so, dass es ausreicht zumindest. Und
genau.
Das ist nur eine Frage des Fleißes und der Vorbereitung.
Ja. Ja, merk mal, ich im Urlaub war, ich bin total entspannt. Ne? Ich finde so alles okay. Und
du stumpfst ab, Sinan. Das ist die Jahre hier Musikbusiness, die waren
eigentlich. Man kann das so sehen, entweder ich stumpfe ab oder manchmal merkt man auch so im Alter, also man regt sich immer über so vieles auf und irgendwie so. Rückblickend betrachtet, war es auch gar nicht so sinnvoll, sich über alles aufzuregen.
Ja.
Ich meine, man kann sich über alles aufregen, wenn man sozusagen den nicht ausufert, nicht beleidigend wird oder so. Ne? Ich meine, man kann alles mal kritisieren, man kann alles mal skeptisch sehen, aber häufig, es ist auch nicht so schlimm, wie man es manchmal formuliert.
Nee. Ja, man muss auch ganz entspannt sein, aber genau.
Ja. Okay, wollen wir in Sprachnachrichten?
Ja, sehr rein, gerne.
Okay, dann feuere ich mal ab.
Ja.
Moin, liebe Klangküche, hier ist der Nico aus der Nähe von Bremen. Ich habe mal eine kleine Frage. Und zwar lege ich jetzt schon seit mehreren Jahren, also nur hobbymäßig zu Hause, mit Controllern auf und wollte jetzt mal langsam umsteigen auf irgendwie CDJs oder halt auf Denon Player. Und da wollte ich wissen, was da euer Favorit ist, ob ihr da einen habt. Also ich will nur zu Hause auflegen oder so. In Clubs oder so habe ich nicht so wirklich Bock. Ja, da würde ich mir gerne wissen, was ihr besser findet von beiden.
Auch interessant, von vornherein gar nicht die Ambitionen, jetzt fett im Club am Start zu sein, ja, sondern einfach so hobbymäßig.
Ja.
Gut, also ich hau mal einen Tipp raus und sag, mach dich nicht arm am Equipment, also kauf, ich würde dir nicht empfehlen, jetzt für mehrere tausend Euro Sachen zu kaufen, weil die Controller, ich sag mal jetzt, ein guter Controller für 500, 600 Euro ist eigentlich völlig egal, ob das jetzt ein Serato, ob das Recordbox, ob das hier, wie heißt es, Native Instruments ist, die sind alle ab einer gewissen Preisklasse eigentlich ganz gut und ich denke, mit so einem 500, 600 Euro Controller bist du auf jeden Fall bedient. Ich würde da jetzt nicht die fetten Tausender raushauen.
Okay.
Ja. Was sagst du?
Also ich muss die Frage noch eben kurz verstehen. Hat er jetzt gefragt, ob wir Pioneer empfehlen würden oder Denon?
Ja, ob wir eins von beiden besser finden. Wobei ich jetzt sagen muss, es gibt noch mehr als die beiden. Ne? Also ich habe auch Controller von Native Instruments. Dann benutzt man halt die Software Traktor. Ja. Die finde ich auch sehr gut. Also die Controller sind auch gut. Aber die von Denon auch und die von Pioneer auch. Also
ja.
Ich habe da jetzt nicht so...
Nur Numark sind scheiße, aber wie war das?
Ich glaube, die haben sogar auch gute. Ich glaube, Reloop hat so ganz billige, ne?
Gut, also man kann das... manchmal gibt es so im Kaufhaus, gibt es so Controller, die stehen dann dafür 199 Euro. Die kann man in der Regel, glaube ich... Also es ist echt schwer damit, glaube ich, irgendwie vernünftig aufzulegen. So, das ist schon eher so Kategorie Spielzeug, statt aufzulegen. Also, ich kann mir kurz erzählen, ich habe den Pioneer XDJ. Das ist ein Standalone-Player, da hast du dann in der Mitte den Zweikanal-Mixer. Links und rechts hast du die Player, die sehen dann von der Oberfläche so aus wie die CDJ-Player. Und obendran hast du halt ein Display, das dann halt auch aussieht wie das CDJ-Display. Kannst du USB-Stick reinstecken und spielen. Oder du kannst halt auch deinen Laptop mit Recordbox anschließen und dann so spielen, das geht natürlich auch. Der ist super für so Events, die ich gerade erzählt habe, so, ne? Firmen-Events und Hochzeiten und Geburtstag, ja, und so, da super.
Findest du, ist für dich ausreichend, dass das zwei Decks nur sind?
Ja, ja, du hast sogar vier Decks.
Das ist für aber nicht quasi am Mixer, ne?
Nee, also kannst du umstellen. Du hast zwei Kanal-Mixer. Ja. Genau. Aber wieso? Meinst du, warum reicht das nicht aus?
Nö, also ich hatte den auch hier und ich finde den auch super. Manche haben halt immer gesagt, wenn der jetzt noch als Vierkanal-Mixer wäre, dann wäre es so Nonplusultra. Das ist so häufig, was gesagt wird. Deswegen habe ich nur nachgefragt. Ich persönlich komme auch mit zwei Channels völlig aus.
Ja, habe ich noch nicht vermisst. Also gerade bei, ganz kurzer Ausflug, wenn du Festival-Booking machst, dann ist es vielleicht geil, wenn du vier Player da stehen hast und dann auch deinen Vierkanal-Mixer. Dann kannst du schon mal in alle vier reinladen und dann bist du einfach schnell unterwegs, weil du Power-Mixing machst. Ne? Also du bist wirklich 30 Sekunden Break, 30 Sekunden Drop und so weiter und so fort. Das ist, wenn du so mixt, ist es geiler, wenn du einen Vier-Player hast und dann auch einen Vierkanal-Mixer. Aber selbst das geht auch mit zwei, funktioniert auch, ne? Wenn du jetzt so diese Events machst, da ist das entspannt, da lässt du den 3 Minuten 30 Song auch mal auslaufen, ne? Also so eine 90er-Nummer oder so lässt du durchlaufen.
Ja, ja.
Du machst nicht Wannabe von Spice Girls, brichst du nicht in der Mitte ab und mixt einen anderen Song rein, das lässt du durchlaufen halt, ne?
Ja.
Wenn du aber vielleicht irgendwann mal, also Denon kann ich nichts sagen zu den Playern, viele schwärmen davon, haben auch ganz offensichtlich bessere Features als die aktuellen Pioneer-Sachen, also sind ein bisschen cooler und so weiter. Aber ist halt nicht der Branchenstandard. Ne? Also Die haben halt einen Marktanteil von, keine Ahnung, 2% oder so. Gefühlt noch weniger. Ja. weil in jedem.
Ja, also bei den Controllern, ich hatte den MCX 8000 und 7000 hatte ich schon hier zum Testen. Mhm. Die sind schon krass. Also das ist schon eine Wucht, ne? Die sind von der Verarbeitung, von den Features, dann benutzt du die mit Serato. Das ist schon, also ist mega, ne? Du kriegst für dein Geld richtig, richtig viel. Das Einzige, was du gerade gesagt hast, wenn du tatsächlich irgendwann diesen Switch machst und du wirst auf Festivals gebucht, dann kannst du davon ausgehen, zu 99,5% steht da Pioneer Gear und kein Denon.
Ja.
Das ist das Ding.
Genau, absolut. Ja. Also du musst schon irgendwie ein großer Star sein, damit die da extra Denon-Player hinstellen für dich. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, selbst so Leute wie Laidback Luke, der nimmt seine Player auch mit, wenn er dann irgendwo eine US-Tour macht oder so. Weil nicht jeder Club hat die einfach im Lager rumstehen. Und dann musst du die halt noch selber bringen. Also ich würde dir Pioneer empfehlen und entweder den XDJ, den ich dir gerade erzählt habe, empfehlen. Mhm. Der kostet weniger als 1000 Euro, glaube ich, mittlerweile. Oder so um die 1000 Euro gibt es den.
Die Version BB oder XDJ RR oder so, die kostet 950.
Genau. Und das einzige Blöde an den Dingern ist die kleinen Teller. Ja, also ich habe große Hände und ich habe wie früher Bock auf einer großen
die
Platte.
Die Jogwheels.
Genau, die Jogger auf einer großen Platte rum und die sind so für Kinderhände so ein bisschen, ne? Also wenn du große Hände hast, dann, also das mindert etwas so den Spaß an der Sache, funktioniert aber genauso. Und wenn du
es gibt so eine RX2-Version schon, die kostet aber schon 1500, sehe ich gerade. Und die RR oder so, das ist die ich glaube, es ist die ältere Version. Die kostet 950.
Genau, es kann sein, dass die, ich weiß gar nicht, die RR, die erste Version, genau, die hab ich noch. Das ist erste. Genau, es gab dann ein Update, also eine zweite Version, das ist der RX2, glaube ich dann, ne? Ja.
Ja, genau, RX2, der kostet aber dann schon 1,5.
Ja, also. Aber der hat nur so unten ein paar Pads eigentlich mehr und die Teller sind genauso groß, glaube ich. Was ich dir aber noch empfehlen kann, ist den XDJ1000. Und
als Player nur.
Genau, das sind einfach wie die CDJ2000er Player, also wie die Nexus Player, aber ohne CD-Laufwerk. Und ein paar weniger, hier haben keine Hot-Cue-Buttons und so, ne? Also du kannst nicht, weißt du, wenn du vorher Cue-Points setzt im Song, kannst du nicht die Cue-Points direkt ansteuern. Aber ansonsten würde ich dir den empfehlen.
Okay, kostet aber auch ein Player schon 1100, genau, ne? Dann bist du bei zwei Playern, 2-2 plus Mixer, bist du drei los.
Bist du drei dicke Scheine los, ja. Das ist eine schon andere Karte.
Also das will ich halt immer, ich gebe dir recht, das ist gutes Zeug, ne? Richtig gutes Zeug. Aber man muss halt immer schauen, was man den Leuten empfiehlt, ne? Weil gerade wenn einer sagt, so, ich mache das nur für zu Hause, ne? Ich kriege immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man Leuten sagt, kauf dir Sachen für 3000 Euro und ich meine, letztlich auch scheißegal, dann hat er halt was für die Wirtschaft getan, aber so im Grunde, man muss immer gucken, ist es das, was man braucht, ne?
Ja.
Aber das können wir denen nicht beantworten. Nee. Also.
Aber also das Geld ist ja dann nicht weg, du hast es dann erstmal auf deinem Schreibtisch dann da stehen, in Form von Playern, die haben jetzt auch nicht so einen mega Preisverfall, glaube ich. Also du kannst...
Es geht, also du kriegst ein XDJ, kriegst natürlich besser gebraucht verkauft als so ein Denon 600 Euro Player. Wenn du den einmal gekauft hast, kannst du wahrscheinlich den behalten und brauchst du nie wieder verkaufen.
Ich habe vor 10 Jahren habe ich mir mal zwei Numark Player gekauft für zu Hause, dann habe ich die versucht zu verkaufen, die wirst du nicht los. Also will keiner haben, das Ding.
Nee, das ist klar. Also wenn du so, dann bist du bei Pioneer wahrscheinlich ein bisschen besser dran.
Genau, also das und aber jetzt wirklich, es kann ja wirklich irgendwann mal der Tag X kommen. Grippewelle in Deutschland, alle 5 Residents-DJs aus deiner Region sind krank und dann wirst du angerufen, kannst du heute Abend in unserem Club spielen, du kannst du auflegen, du hast es doch hier gelernt, du bist doch fit, hast du Bock. Und dann fährst du in den Club und kannst perfekt alles technisch bedienen, weil du jahrelange Ausbildung hattest an deinem XDJ-1000-Playern. Und im Club stehen die 2000er Nexus, kein Unterschied. Ja, für den Fall kann man dann vielleicht sich mal überlegen. Aber wenn du sagst, ich mache es wirklich nur für zu Hause, war jetzt auch das Extrembeispiel mit der Club ruft an. Es kann ja auch sein, dass hier Dorfparty oder Schützenfest, sollst die Zeltparty machen oder Schulabi-Party oder irgendwie so kleinere Events. Ne? Genau.
Ja. Ansonsten wäre noch eine Überlegung, wenn du Laptop eh schon hast. kannst du natürlich auch so einen kleineren Pioneer-Player nehmen, sowas wie Pioneer DDJ SR2 oder so, kostet 600. Den am Laptop angeschlossen, dann fühlt sich das auch schon fast an wie XDJ. Also ne, das Layout und so weiter ist ziemlich ähnlich. Display ist dann zwar ist dann quasi nicht auf dem Player, sondern auf dem Laptop, ja. Aber man findet sich da sehr schnell zurecht.
Ja. Ne? Genau, ja. Ich hatte das auch mal, ich musste, im Frühling war das, war ich in der Eröffnung eines Clubs und sollte da eine Stunde auflegen, hab nur meinen USB-Stick mitgebracht und der DJ, der da war, hatte so einen Controller, ne? Und der, aber ohne USB-Anschluss. Und dann musste ich mit seinem Laptop auflegen und seinem Controller, den ich noch nie vorher benutzt habe, also war ein Pioneer-Controller und ich konnte den trotzdem bedienen. Weil Pioneer, wenn du eine Sache von Pioneer bedienen kannst, dann kannst du halt eigentlich alle Sachen bedienen und da musste ich nachher 3 Stunden auflegen mit seinem Equipment. Hat funktioniert. Also ging ohne Probleme.
Ja. Gut. Jo. Haben wir die Kaufempfehlung fertig? Dann würde ich sagen, hau ich meine nächste Nachricht raus. Ja?
Hallo liebe Klangküche, hier ist Ole. Ich habe 2 Sachen. Einmal habe ich vor kurzem mein altes Mischpult rausgeholt und möchte jetzt wieder anfangen. Meine Frage an euch ist, wie würdet ihr da am besten rangehen? Das Problem ist ja, dass man Übergänge nur sehr, sehr schlecht einschätzen kann, während man gerade mixt, weil man halt die ganze Zeit das andere Lied auf den Ohren hat. Deswegen ist die Frage, würdet ihr eher ein Set vorbereiten und dieses Set dann durchspielen, das aufnehmen und dann sich anhören und alle Fehler, die man gemacht hat, beim nächsten Mal einfach versuchen, besser zu machen und das immer und immer wiederholen? Oder würdet ihr einfach sagen, ja, nimm halt, was für Tracks auch immer kommen und dann hoffst du, dass die Übergänge einfach dadurch besser werden, dass du das sehr, sehr lange machst. Das andere, was ich für euch habe, ist ein Vorschlag für eure großen 5. Und zwar die großen 5 Produktionstechnikbeispiele. Was ich damit meine, ist, dass man, wenn man Freunden, die jetzt keine Musik machen, irgendwie bestimmte Sachen erklären will, wie zum Beispiel, was Sidechaining ist, ist es immer ziemlich geil, ein Lied zu haben. Und zumindest für mich ist das Standardbeispiel da eigentlich immer Call on Me, weil du halt super das Pumpen auf die Kicks von dem Beat hörst. Genau, das könnte vielleicht eine Idee sein. Tschüss.
Okay.
Tschüss.
tschüss. Ja, also erstmal Frage 1. Ich hau mal einen Tipp raus, dann haust du einen Tipp raus. Also ich lege ja nicht so häufig auf wie du. Und ich merke immer, wenn ich jetzt wieder reinkommen will, dann mache ich meistens Folgendes. Ich haue einfach meine DJ-Software an, in dem Fall jetzt Rekordbox zum Beispiel. Und ich mache wie wild Übergänge. Also ich warte gar nicht, bis die Songs fertig sind, sondern ich mache immer nur Übergänge. Manchmal skippe ich dann auch einfach schon mal im Track so 2 Minuten weiter, dass ich so am Ende des Tracks bin. Weil im Prinzip musst du ja sozusagen so ein Gefühl dafür kriegen, immer so, okay, wie lang geht der Song noch? Wie viele Takte sind das noch? Wann starte ich mit dem neuen Song? Wie mache ich den Übergang? Ne? Ich würde einfach immer weiter Übergänge üben und wenn du das dann so richtig drin hast, dann kannst du nämlich ganz entspannt ein Set aufnehmen und dann hat das auch keine Fehler in der Regel. Ja.
Genau, also so ähnlich würde ich das auch machen. Ganz am Anfang, also wenn du noch gar nichts kannst, nimmst du 2 Songs, die auch dasselbe Tempo haben und so, dass du dich erstmal um Pitching und so weiter nicht kümmern musst und dann spulst du vor bis zum Outro des ersten Songs, also den Mixpart des ersten Songs, nimmst am besten irgendwelche älteren House-Tracks, die noch so 1 Minute Mixpart hinten dran haben und auch 1 Minute vorne Mixpart haben und dann versuchst du erstmal die beiden Songs übereinander zu kriegen. Versuchst auch das 8-Takte-Schema dabei zu beachten. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, kann man ganz leicht googeln. Essentiell wichtig. Und dann machst du das so, wie es Sinan weiter beschrieben hat. Irgendwann fängst du dann an, mitten in den Songs zu mixen und immer mehr mixen. Und aufnehmen, die Sets aufnehmen und anhören und gucken, wo habe ich einen Fehler gemacht. Ist auch hilfreich.
Ja. Also häufig ist ja das die Frage, wie kriege ich jetzt einen guten Übergang hin? Ne? Wenn beide Songs irgendwie jetzt so im Main-Part sind, dann ist das irgendwie häufig schlecht. Das ist meistens eine schlechte Idee, da jetzt so rüber zu blenden.
Frag mal Lenk Ben Luke, der macht das auch.
Ja, wir wollen. Ja. Okay, aus meiner astronomischen DJ-Anforderungskatalog schauend, muss ich sagen, nein, macht man nicht. Ich finde beim Mixen tatsächlich das Schwierigste und deswegen versuche ich das halt auch häufig hinzubekommen oder übe das häufig. So, wie komme ich von dem einen Song auch vor allem musikalisch zum nächsten Song, ohne jetzt irgendwie einen harten Break zu machen? Oder Ne, das ist so die Frage, die ich mir dann immer stelle. Dann, wenn ich mir dann sage, okay, da läuft vielleicht noch ein bisschen Break, dann suche ich mir einen Song beim nächsten, also der nächste Song, der vielleicht vorne nur mal jetzt so ein bisschen Percussion hat und noch nicht viel Gesang oder so.
Ja.
Und dann gucke ich, dass ich das ineinander überkriege und dann hole ich so ein bisschen die Mitten von dem anderen Song raus und irgendwann kommt auch so der Punkt, wo du sagst, jetzt muss der neue Song komplett rein und der andere darf gar nicht mehr drin sein. Und das ist aber alles was, das ist Gespür. Das musst du immer weiter machen und irgendwann hast du es so drin, wann muss jetzt der Wechsel passieren. Ne?
Genau. Ja. Naja, das, also du musst die Songs auch kennen, die du mixst. Ne? Und das geht dann, also das, was du gerade beschrieben hast, das ist so ein Gedankengang, den man sehr, der sehr viel Platz einnimmt beim Auflegen. Auch wenn du normale Resident-Nächte machst oder wenn du solche Events als Mobile-DJ spielst, ne? Wie kriege ich den Übergang möglichst flüssig hin und möglichst harmonisch und dass es passt, alles und so. Zum Beispiel, wenn du Moomba-Ton mixt, ja, läuft ein Song, der hat einen bestimmten Beat und dann überlege ich mir, welchen Song spiele ich als nächstes und welcher hat denn eigentlich genau den gleichen Beat, damit der jetzt nicht auf einmal dann. Also wenn du dann auf einmal einen ganz anderen Beat hast, dann wirkt das merkwürdig, wenn der neue Song, dann kommen die Leute raus beim Tanzen, weißt du? Und deswegen suchst du dann...
Naja, du willst ja keinen Bruch erzeugen. Du willst ja eigentlich, dass sie in diesem Bum, tschuk, tschuk, Bum, tschuk, tschuk drin bleiben.
Genau. Du machst ein langes Medley sozusagen. Und solche Gedanken macht man sich. Aber das ist schon Schritt 3, 4, 5 oder so.
Ja, genau.
Erstmal.
Das ist der Schritt, auf den Festival-DJs häufig gar nicht hinkommen. Niemals in ihrem Leben. Ja. Weil da ist dann irgendwann einfach nur. Und nächster Song. Nächster Song.
Ja.
Und dann die großen 5.
Moment, ich wollte letzte Sache noch.
Ach so, ja.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt super viele YouTube-Tutorials. Also, was wir hier gerade versuchen zu erklären, das gibt es bestimmt in mega guten Tutorials auf YouTube. Einfach mal gucken.
Ja.
So, und Top 5.
Ja, Top 5, so Produktionsbeispiele, meinte er, ne? Also, dass man dann so sagt, okay, das ist das Beispiel für Sidechain Compressing, das ist das Beispiel für Hall, das ist das Beispiel für Distortion, Kick oder so, keine Ahnung. Ja. Könnte man mal überlegen, bräuchten wir aber 5, dann soll er uns doch 5 dieser Dinger nennen und dann suchen wir 5 Songs raus.
Oder kriegen wir das jetzt nicht eben schnell hin? Also einen haben wir ja schon, Sidechain haben wir ja schon, war ja ein gutes Beispiel. Das Pumpen bei Call On Me.
Ja.
Gut. Reverb würde ich mal in den Raum hauen. Adam Lambert mit Ghost City.
Ja.
Ein mega langes Reverb auf der Vocal. Delay.
Ja. Boah, keine Ahnung.
Ein Song mit Delay. Also jeder Song hat
irgendwie so, das so richtig Stilmittel ist. So, weiß ich nicht. Ich bin auch vor allem schlecht in Namen. Nee.
Ich hab ein Beispiel. Phil Collins In the Air Tonight.
In the Air Tonight hat er so ein...
Ja, und zwar ein ganz kurzes Delay auf der Stimme.
Ah, okay.
Kannst du es mal anmachen?
Bestimmt, warte. Ich muss kurz gucken, ohne hier alles abzureißen.
Gibt es in der 2015er Remastered-Version auf Spotify.
Diese ganze Remastered-Krankheit.
Ja.
Phil Collins in the Air Tonight. Ja.
Das ist auch schon Delay.
Wann singt er denn immer? Ach, da. Ah ja. Das ist witzig, das ist so ganz kurz und hat auch nur wenig Feedback. Ja. Ne? Das ist so einmal und dann ist es auch wieder weg.
Ja. Ist aber Delay als Stilmittel ganz kurz.
Ja. Genau. Das ist dann schon fast wie als wäre das so gedoppelt. Genau. Ne? Also weil das so kurz ist und. Ein
paar Millisekunden verschoben, ne?
Ja, war mir gar nicht bewusst, dass sie das so krass gemacht haben. Da. Ja.
Verzerrung, Distortion. Jeder Raw-Style-Track.
Ja, wie gesagt.
Distortion habe ich auch einen guten. Alex, wie hieß der noch? Alex Der hatte mal so eine...
Alex Christensen.
Alex Claire. Mit Too Close. Okay. War, glaube ich, auch mega Distortion als Stilmittel. To break promises. Ja, auf der Bassline komplett verzehrt, ne? Und da fällt mir noch ein, ich glaube, Imagine Dragons mit Radioactive, die hat auch so krasse...
Ja, genau. Das ist mir gerade auch so eingefallen. Nachdem du das nämlich gesagt hast, Imagine Dragons.
Ja.
Da ist der, eigentlich der ganze Song, der ganze Beat und so, ist total...
Ich finde das total klug gemacht, ne? Also das immer,
das ist geil,
immer wenn ich den
das
Song.
Ist richtig
weil,
geil.
Also Radioactive, da geht es ja um Zerstörung und die haben das musikalisch umgesetzt. Das ist total gut.
Ja, ja der ganze das klingt schon so wie so ein radioaktiver Zerfall. So.
Ja, genau, also Postapokalypse, Endzeitstimmung, also total gut. Ich
echt,
liebe
echt
das, dass du was umgesetzt hast. Jetzt brauchen wir noch was, letztes Ding noch. Was gibt's denn noch?
Tja, ein Beispiel.
Ja, man könnte noch den Limiting benutzen, Limiter. So Loudness War und da, welche Songs sind ultra laut? Also so die...
Marshmallow,
ja. Marshmallow-Songs, die klippen schon und oder klippten zumindest eine Zeit lang. Und richtig krass war auch immer Don Diablo vor ein paar Jahren. Das war auch immer so laut. Auch Loudness War.
Mal. Ja, ich weiß gar nicht mal, welche ich von Marshmallows so richtig kacke fand. Also, welche ich kacke fand, weiß ich, aber welche so richtig, was ist die Silence? Ja, hier. Ja, es ist, man hört es auf der Stimme auch die ganze Zeit, das ist so am Kratzen, aber der hatte noch schlimmere.
Ich habe gerade mal Loudness War Beispiele eingetippt und bin als einer der ersten Treffer bei dir auf deinem Tutorial-Forum gelandet, da gibt es eine Thread zu.
Ach krass, wusste ich gar
nicht. 2015, eure Lieblings-Loudness War Tracks.
Okay, also Metallica hat ja den, hält nach wie vor den Rekord mit The Death Magnetic, das Album. Also Death Magnetic. Die hatten da es komplett verkackt.
Ja, die haben es verkackt, ja. Da gab es Fun Fact.
Moment. Alles so. Es ist nur noch so Brei.
Ja, da gab es auch den Fun Fact. Ein paar Songs von dem Album waren noch in irgendeinem Computerspiel drin. Weiß nicht.
Nee, die waren alle in einem Computerspiel. Alle. Und zwar Guitar Hero.
Ach, Guitar Hero. Metallica.
Ja, und pass auf, dass das Coole war. Ich hatte die damals auch neu abgemischt, weil bei Guitar Hero haben die alle Einzelspuren drin.
Genau.
Weil das natürlich so funktioniert. Du sollst das ja nachspielen.
Ja.
Und wenn du diese grafische Nachspielung nicht schaffst, dann musst du die Spur ja aussetzen. Das ist ja der Gag an der Geschichte, ne? Du spielst das so mit diesem Controller nach, also diese Bildchen da, diese Farben. Und dann setzt diese Gitarrenspur ein. Und dafür brauchten die natürlich, also für diese ganze Geschichte, da brauchten die alle Spuren einzeln. Das heißt, es gab die alle einzeln dann aus Guitar Hero raus. Und wenn man die übereinander gelegt hatte, dann hatte man den Song, ne, war wie Stem Mastering.
Ja.
Und konnte dann sozusagen das ganze Limiting und so komplett weglassen. Und hatte das ganze Album in mega gut klingen.
Ja, genau, das haben auch Fans entdeckt und die haben sich dann extra Guitar Hero gekauft, nur um das Metallica-Album in der richtigen Qualität zu hören und nicht so kaputt gelimited.
Da gibt es auch noch so eine geile Anekdote, dass das hat auch so ein ganz, ganz berühmter Mastering-Engineer hat das gemastert und alle haben so gesagt, jetzt sag doch mal was dazu, rechtfertige dich mal. Und der hat irgendwann gesagt, ey Leute, Erstens, ich habe hier ein Premaster bekommen, das war schon komplett gequetscht, ja? Ja. Und meine und die Ansage, die ich bekommen habe, war, das muss jetzt richtig laut.
Also er hat seinen Job gemacht,
also, sozusagen. Ja, ja. Und da, als ich das damals nämlich gehört habe, da ist mir auch bewusst geworden, wie schwachsinnig dieses ganze, so ein Mastering-Engineer hat sich, weiß ich nicht, also so dieses nach oben stellen, weißt du, da ich muss mal rausfinden, wer das war, aber der war so ganz angesehen und hatte ganz tolles Equipment und dann guckst du dir an, was da passiert ist. Da kommt eine Band wie Metallica, schickt da ein Premaster, was sich anhört wie scheiße und wünschen sich, dass das noch beschissener klingt und was macht der Superstar Mastering Engineer? Er zerquetscht es weiter und bringt es raus, ne? Also wo ist da professionelles Arbeiten?
Ja.
Gar nicht. Das ist einfach, die einen haben es bezahlt und wollten es laut und der andere hat es gegeben. Also, und dann kann er sich auf die Fahnen schreiben, ja, ich bin Mastering Engineer von Metallica. Und im Grunde hat da aber keiner einen guten Job gemacht. Das ist schon merkwürdig manchmal.
Ja, manchmal laufen Sachen einfach auch schief, ne? Das gibt es
auch. Ich meine, jetzt rückblickend hat er sich ja auch keinen Gefallen getan, nee, ne? Weil das wird ihm ja jetzt sozusagen, also da hätte er besser den mutigen Schritt, Schritt gegangen und hätte gesagt, dann kannst du ja auch einen Artikel draus machen, so, ich hab Metallica abgelehnt.
Ja, ja, genau.
Hätte ablehnen müssen, er hätte sagen müssen, nee, das Premaster so nehme ich nicht, mache ich nicht. Ja.
Tja. Ian Shepard hieß er, glaube ich. Kann das sein?
Ja, ja, ja. Sagt mir irgendwas den Namen. Ja. Aber stimmt so.
Gut. Sinan, wir haben noch zwei Hörernachrichten. Wollen wir die noch machen?
Bei der einen weiß ich nicht, ob die Uhr alt ist. Deswegen spiele ich mir als letztes ab. Dann können wir nicht, ich konnte da nicht mehr rausfinden, von wann die war.
Nee, ich habe da reingehört.
Ist sie neu?
Ich habe die nicht ganz gehört. Also ich konnte jetzt nicht feststellen, dass sie älter war.
Ich spiele trotzdem erstmal die letzte.
Ja, spiel mal die letzte. Die 2-Minuten-Nachricht. Okay. Also nochmal, Leute, versucht euch so kurz wie möglich zu fassen und nicht 2 Minuten. Aber jetzt hier Ausnahme, okay. Spielen wir ab.
Guten Abend, liebe Klangküche. Bei mir ist es zumindest abends. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber was ich hoffe, ist, dass Basti wieder da ist. Nachdem ich ihn geschrieben habe, hoffe ich, dass er jetzt den Weg zurück in die Küche gefunden hat. Und zwar in die Klangküche. Ich habe eine Frage an euch, und zwar ist es ja so, dass hier im Norden in der Region es größere Künstler gibt, die mit ihren Singles quasi durch die Decke gehen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber das sind ja Leute, die kennt, müsste eigentlich so fast jeder DJ kennen oder Produzent. Diese Leute jedoch machen ihren Kram nicht selber. So, die werden halt geghostet. So, das ist die erste Frage. Was haltet ihr von dieser ganzen Ghost-Geschichte? So, dass Leute sich hinstellen, sagen, yo, hier, mein neuer Track, bla bla bla, und dann im Endeffekt öffnen sie bei Instagram dann in ihrer Story irgendwie nur eine MP3 und filmen den Bildschirm nicht. Da wir drei, ich hoffe, ich beziehe mich jetzt mal mit einem Jahr, produzieren können und das schon lange tun und wissen, was da für ein Struggle dahinter ist, wie lange es dauert, bis man endlich auf ein gutes Ergebnis kommt, wie viel Schweiß und Energie da reingeflossen ist. So, bei mir ist es zumindest so, ich bin jetzt kein Multitalent. Bei mir ist es so halt, dass ich komme darauf nicht wirklich klar. Also ich finde es total schrecklich so und habe da auch voll den Gräuel gegen. Und mich würde mal interessieren, wie das bei euch ist. Sagt ihr, sowas ist normal, sowas ist in Ordnung, sowas kann man machen, weil erschreckenderweise ist es in der Szene, in der wir uns bewegen, schon völlig normal, dass Leute mich auch fragen auf meine Produktion so, na und, hat die dir jemand gestellt, hat die jemand gemacht, so, und ich dann so sage so, nein, das habe ich gemacht. So, es ist halt erschreckend normal so, und das finde ich komplett, also das finde ich ganz schlimm. Erklärt mal, wie ihr das findet. Ich bin jetzt schon bei 2 Minuten. Oh, scheiße, tut mir leid. Okay, alles klar. Tschüss, liebe Grüße, gehen raus.
Die Frage ist so geil. Die Frage hätte man auch 10 Sekunden stellen können. Also, was haltet ihr von Gospel?
Aber ich finde, ja, fairerweise, ich fand's okay jetzt, weil ich finde, die Emotionen war auch wichtig. Also, guck mal, ihn stört das so richtig. Ihn trifft das und er ist genervt davon und so. Das kannst du halt nicht in 10 Sekunden. 2 Minuten vielleicht ist ein bisschen viel, aber okay. Kommen wir zur Antwort.
Moment. Bevor du irgendwas, wir haben die Frage schon mal beantwortet. Die kam schon mal, hat uns schon mal erreicht und wir haben den in irgendeiner Folge mal beantwortet. Und zwar mit Basti zusammen auch. Erinnerst du dich?
Okay. Ja, ich, ja. Okay. Ja, ich weiß, glaube ich, sogar, was Basti gesagt hat. Basti war, glaube ich, er meinte, wenn der Auftraggeber mit Teil des Produktionsprozesses ist, dann findet er es okay.
Ja, ich glaube, Basti hat gesagt, und da habe ich mich auch, glaube ich, angeschlossen, das ist grundsätzlich okay, dass Ghost Producing existiert und das gemacht wird. Aber die Leute, die Ghost Produced werden, sollen dann hinterher nicht so tun, als hätten sie es selber gemacht. Oder das einfach versuchen zu verstecken, zu verschleiern. Ja, die sollen einfach offiziell oder sagen, hier, mein neuer Song und vielen Dank für die Hilfe, XY. Why not? Ist auch überhaupt nicht schlimm. Und wird ja auch also, de facto, in der Praxis wird es ja auch eigentlich gemacht. Und zwar, jeder, der eine rechte Maustaste drücken kann in Spotify, kann nachgucken, eigentlich, wer den Song produziert hat. Ne? Und dann steht da ja drin.
Ja, also ich verstehe voll sein Dilemma so ein bisschen. Ja. Das ist aber auch etwas, wo ich sage, das hat sich bei, nach all den Jahren hat sich das bei mir total gelegt. Mir ist es im Prinzip mittlerweile einfach total egal. Ich kann dir nur den Tipp geben, wenn dich das so sehr stört, dann hör andere Musik.
Aber das gibt es in jeder Musik. Also du glaubst ja nicht, dass also gerade der Popmusik aber, produziert ja kein Artist selber sozusagen, also ganz wenige.
Nee, nee, genau. Aber wenn er jetzt, letztlich, was stört ihn denn? Wenn du einfach nur Fan von einem Song bist, dann ist dir doch scheißegal, wer den gemacht
eigentlich
hat
sind wir dann
und wer sich da hinstellt. Dann ist es ja einfach der Song. Also der Song gefällt mir, ja oder nein. So. Aber wann stört einen das denn?
Das ist Neid dann schon. Das ist schon mal Neid. Also wenn jemand mit einer Ghost-Produktion bekannt wird und dann Bookings bekommt und der steht dann da oben und der wird dann der Star und der wird dann der Held, ohne dass er die Musik selber gemacht hat. Ne?
Ja, was heißt, ja, okay, also vielleicht irgendwie Neid, aber auch vielleicht, ich will das ein bisschen differenzieren, das heißt, es kann ja auch sein, dass du dich einfach dran störst, dass einer Credit bekommt für etwas, was er nicht gemacht hat, ne?
Ja.
So, also ich sag mal, ganz viele Leute, die sich jetzt nicht auskennen in der Szene, gehen halt davon aus, dass Alan Walker, David Guetta und so ihre Songs produzieren, selber machen, dass die da sitzen und die Musik machen. Also jetzt ist halt die Frage, ist das irgendwie schlimm, dass die das denken? Keine Ahnung.
Nee, das ist dann, wenn du ein Fan von dem Künstler bist, ne, also eine richtig eine innige Beziehung, also in Anführungszeichen Beziehung zu diesem Künstler hast, ne, wenn du wirklich dem hinterhergereist bist und du verfolgst den auf seinen Socials und schreibst ihm und bla bla und dann irgendwie an Tag X kriegst du raus, oh, der kann ja gar nichts im Studio, der hat das ja nie selber gemacht, die Songs. Dann kann das schon erschütternd sein, glaube ich.
Das ist ja enttäuschend,
oder? Also so ein Alan Walker, sehr emotionale Songs, ne, also richtig, die können ja auch Gänsehaut erzeugen und berühren und du denkst, der Typ, der Alan Walker, der hat das gemacht.
Der hat dich berührt.
Aber nein,
was denkst du dann?
Sein Studioteam hat das gemacht. Die haben eigentlich die Gänsehaut gezaubert. So. Und das kann natürlich schon ein bisschen desillusionierend sein, so, ne? Für manche.
Ja, das kann halt, das kann krass enttäuschend sein. Und ich kann das, deswegen kann ich das auch nachempfinden. Du hattest, als du den Song hörst und dann beschäftigst du dich vielleicht mit Alan Walker und so weiter und hattest das Gefühl, ja, ich habe gefühlt, was er gefühlt hat und am Ende kriegst du raus, nee, es war ein Team und die haben auch noch ganz gemein einfach nur so emotionale Triggerpunkte bei mir getriggert. Die haben so drauf gehämmert auf meine, weil die genau wussten, wenn die den Akkord jetzt machen, dann erlösen die diese Emotion aus. Dann kann man schon irgendwann denken, ey, geil, ich bin hier irgendwie krass verarscht worden.
Ja.
Auf der anderen Seite, deswegen empfehle ich halt, entweder einfach Fan von einem Song zu werden, einfach nur vom Song, versucht das komplett abzukoppeln von irgendeinem Act, ja, scheißegal, wer es gemacht hat, irgendwer hat es gemacht und hat gemacht, dass das was ist, was du magst. Wenn du aber dich im nächsten Schritt sagst, so, ich will aber auch irgendwie mich trotzdem mit einem verbunden fühlen, der es gemacht hat, ey, dann musst du halt andere Acts hören. Dann hör dir Acts an, wo du weißt, dass die das selber machen. Dann hör halt Deadmau5 oder so. Ne? Dann,
aber selbst da weiß man ja nicht. Also,
Ja gut, gibt ja, also Deadmau5 macht regelmäßig auf Twitch 10-Stunden-Streams, wie er einen Song baut, ja, in seinem Studio. Da weißt du irgendwann schon, oder bei mir kannst du auch, ich mache manchmal Livestreams, wie ich dann Mucke mache. Wenn du dich da so reinfuchst und du willst das unbedingt wissen, dann findest du auch Künstler, die offenlegen, dass sie was können. So.
Ja, oder du musst eine andere Denkweise versuchen zu akzeptieren. Und zwar, wenn du sagst, ich bin jetzt Fan von Alan Walker, dann bist du von der Marke Alan Walker Fan. Also, und das heißt, das 50-köpfige Team, was dahinter steht. Und der eine Junge, der ist dann nur das Gesicht von diesem Act. Und das ist auch derjenige, der nachher die Interviews macht und so weiter. Oder ein David Guetta.
Du musst schon zugeben, das ist halt einfach nicht sexy, von einem 50-köpfigen Industrieteam Fan zu sein.
Genau,
oder?
Also
das fühlt sich irgendwie nicht geil an.
Das fühlt sich nicht geil an. Du bist halt Fan von der Marke dann, so wie du jemand Fan von Nike ist oder so, ne? Oder von Adidas oder so.
Ist jetzt auch nicht so geil.
Du bist ja auch nicht Fan vom CEO von Nike, sondern von der Marke Nike. Nee. Ist halt eine ganz andere Meta-Ebene, so, ne? Ich habe das für mich so ein bisschen. Also ich kann schon sagen, so, ich bin Fan von David Guetta oder von Robin Schulz Sachen und so, habe aber immer permanent im Hinterkopf, okay, das ist nicht der Junge alleine, der Robin Schulz, das ist das Team hinter, ne? Das Stefan Dabruck und die ganzen Jungs, die das alles da produzieren. Das ist mir schon bewusst so, aber das musst du auch erstmal akzeptieren.
Ja,
so.
aber das ist halt, ne, wie du gerade sagst, viele steigen halt auf so einer hochemotionalen Ebene ein und da passt diese Denke, da steckt ein Team hinter, das macht das irgendwie, das macht's halt voll kaputt.
Ja, ne? Und du musst dann auch irgendwann akzeptieren, also wenn du, da würde ich gerne auch nochmal eine Folge drüber machen, also wenn du heutzutage, das hat sich so geändert, das Business, wenn du irgendwie was reißen willst in der EDM-Szene, also mit EDM meine ich jetzt nicht Big Room EDM, sondern elektronische Dance-Musik, musst du das Fulltime machen und richtig schnell versuchen, zu professionalisieren. Und dann bist du ganz schnell an dem Punkt, wo du das nicht mehr alleine machen kannst. Also du kannst nicht 14 Stunden im Studio sitzen und lernen und produzieren und besser werden, noch 6 Stunden am Tag dein Social Media machen und die anderen 10 Aufgaben, deine Webseite pflegen und so, das kannst du alles gar nicht mehr. Und dazwischen noch Reisen und Bookings planen und ne, das geht nicht. Du brauchst irgendwann schnell dann ein Team und dann bist du auch, und dann fängt das auch an, dann wird auch das musikalische Team dann halt drum zu aufgebaut, ne?
Das ist halt das, was ich meine. Also wenn du wirklich von Personen Fan sein willst, ne, dann darfst du einfach nicht in diesen hohen Sphären suchen, da wirst du das nicht finden.
Gar nicht.
Da wirst du nicht die Einzel-Performance-Typen, die alles selber machen, die gibt's da nicht. Das können die gar nicht.
Da musst du im Underground.
Da musst du dir im Underground welche suchen, wenn dir Realness total wichtig ist.
Absolut. Und ich meine, es gab doch letztens mal von Niki Romero, gab's noch mal so ein Interview, ist noch gar nicht so lange her. Da hat er doch gesagt, er musste auch erstmal akzeptieren, dass wenn er. Also diesen Schritt lernen, also er macht da auch nicht alles selber alleine. Er holt sich auch Songwriter in Studio und so weiter. Und er musste das auch erstmal lernen, die Zügel so ein bisschen aus der Hand zu geben und sich da andere Profis noch an die Seite zu stellen, die das vielleicht sogar noch viel besser können als er. Also Musik schreiben, Komposition und so weiter. Und das Ergebnis rechtfertigt das dann nachher, weil die Songs einfach besser werden. Ne? Also das Produkt ist nachher einfach, hat eine höhere Qualität. Und das muss man auch vielleicht erstmal lernen, so aus Künstlersicht so. Und
ich will da kurz ein bisschen reingrätschen. Man muss auch natürlich dann auch sagen, Niki Romero ist dann aber auch anders, ne? Als das, was Niki Romero machen würde, was er vielleicht ganz alleine macht. Also du sagst gerne mal, das Produkt ist dann besser. Nicht für jeden, ne? Also es ist nicht für jeden besser. Für manche wäre vielleicht der 100%ige Niki Romero besser gewesen. Das ist halt immer, das verändert sich.
Also man kann nicht alle Leute über einen Kamm scheren. Es gibt immer welche, die sagen, das gefällt mir besser und die anderen sagen, das gefällt mir, das ist klar. Aber so.
Ne, also so gerade wenn dann sagt so Niki Romero und dann hat er mehr, holt sich Einflüsse von anderen und vielleicht war da ein Fan draußen, der sagte, nee, ich mochte genau diesen Niki Romero-Style ohne diese Einflüsse von anderen Sachen. Ne, die hat er dann halt nicht mehr.
Aber dann die anderen 99 sagen, warte mal, das
Genau, aber ne, man kann das nicht kann pauschal nicht sagen. Also
das, aber er hat das ja selber gesagt. Er kann das aus seiner Sicht sagen. Ja, ja. Die Produktionen sind besser geworden. Das kann aus seiner Sicht, klar, kann das natürlich stimmen. Ne?
Ja, ja, aus seiner Sicht ja, aber für einen Fan kann das halt durchaus sein, ne? Also ich habe das halt letztens auch gemerkt, so mit vielen Filmproduktionen, also das ist ähnliche Phänomen, also du hast dann häufig dann so Regie-Erstlingswerke sind für mich häufig richtig coole Filme, so, da sind dann irgendwelche Regisseure, die zum ersten Mal einen Film machen, die den voll nach ihren Vorstellungen machen, die sich mal was trauen und so. Und dann haben die häufig dann einen guten Erfolg damit. Und dann kommt der zweite, dritte, vierte Film. Und auf einmal haben die ein Riesenteam dabei. Produktionskosten, Produktionsbudget steigert sich so um 100-fache. Und alles wird professionalisiert und der Film wird viel, viel größerer Erfolg. Und für mich ist der Film einfach nichts mehr. Ne? Ja. Weil gerade diese Ursprungsidee, dieses Pioniergeistige, dieses ich mach mal was anders, ist dann häufig nicht mehr drin.
Ja, ja, ganz schön. Ja. Aber ich möchte noch mal kurz sagen, dieses Ghost-Producing, also das eigentlich, also da draußen die große Mehrheit interessiert das gar nicht. Ne? Also wenn dann irgendwie der neue David Guetta oder der neue Martin Garrix Song ist gerade Platz 1 in den Charts, ne, da interessiert sich Lieschen Müller doch nicht dafür, wer das letztendlich im Studio zusammengebaut hat, welches Profi-Songwriter da am Start waren.
Ja, aber die Frage ist ja auch, ist sie natürlich jetzt auch David Guetta Fanboy? Das
ja, oder Martin Garrix Fanboy. Ja, ja, klar, das kann sie ja sein, also bestimmt. Ich habe es ja noch da gesehen, bei Felix Jehn hat ja auch mega viele Hardcore-weibliche Fans, die ihn hinterherfahren und so weiter. Mhm. Und der baut die Songs auch nicht ganz alleine im Studio, ne? Der hat auch immer ein Team.
Okay, dann sag mir mal, wie wäre das jetzt bei unserer Lieblingstruppe hier, die Swedish House Mafia, ne? Die haben ja viele, viele Fans und auch so viele, ja, schon so Fans, die da sehr emotional sind, also mit den Songs viel verbinden und so. Und was wäre jetzt, wenn jetzt rauskommt, alle Songs und alle Hits von denen haben die gar nicht selber gemacht? So gar nicht.
Ja, das wäre schon so, also wenn die wirklich gar nichts gemacht hätten, dann wäre das schon.
Also ne, ich will das gar nicht so darstellen, als wäre das jetzt eine Option. Ich will nur das mal hypothetisch, was dann los wäre.
Ja, dann.
Das wäre doch schon krass, oder?
Also, ja, kann ich dir sagen. Also wir hatten das Beispiel gerade schon genannt, Alan Walker, da ist das genau passiert eigentlich. Ja. Aber da haben die sich ja bewusst hingesetzt ins Studio und haben den Ghost-Producer hat alles erklärt. Das war ja schon eine bewusste Entscheidung. Ne? Es gab 5 Tage Shitstorm maximal und danach hat da auch keiner mehr dran drüber gesprochen, bis wir jetzt gerade. Aber das verfliegt so schnell heutzutage. Und danach hat er noch so viele Songs gehabt, die hunderte Millionen Streams gemacht haben. Hat keinen mehr interessiert nachher. Außer ein paar Nerds, so wie wir aus der Szene. Die lachen sich da heute noch drüber kaputt. Aber Lieschen Müller interessiert sich da wirklich nicht für.
Ja, ja, gut, aber das heißt, also, wenn jetzt rauskäme, Swedish House Mafia,
jede Show die nächsten 5 Jahre wäre trotzdem noch ausverkauft und die würden trotzdem noch Merch verkaufen.
Ist den Leuten am Ende total egal.
Also der Umsatz von denen bricht vielleicht 1% ein und das war's. Also da passiert nichts Weltbewegendes.
Ja, ja. Das ist eigentlich krass, ne? Da siehst du mal, wie wenig Wirkung der echte Fan hat, also der Nerd-Fan, das ist so das Bittere, deswegen kann ich auch die ganzen Nerd-Fans, wo ich mich ja da absolut mit einbeziehe, so verstehen, warum man so gefrustet ist. Man ist häufig bei der ersten Minute mit dabei, man baut Künstler mit auf, man erlebt den Aufstieg der Leute und am Ende bist du einfach nichts wert.
Ja.
Ne? Du bist es nicht. Das ist schon, ist hart.
Mir fällt da gerade noch ein, die im Deutschrap oder im Rap-Business allgemein, da gibt es ja die Rapper, die produzieren die Songs ja auch nicht selber. Die haben ja ihre Beatschrauber. Ne?
Beat-Producer,
genau. Ja. Genau, und da riecht sich auch keiner drüber auf, dass...
ja gut, aber die rappen selber. Wäre das jetzt geghostet, wäre schon krass.
Ja, aber da gibt es die Eigenart, dass die Producer werden genannt. Also entweder im Titel, Produced By steht dann im Titel drin. Oder die haben ihr Tag im Intro des Songs.
Ja, aber weißt du, das ist aber das Ding. Also ein Rapper ist halt immer noch ein Rapper und rappt und seine Stimme ist zu hören. Stell dir vor, so du machst das bei David Guetta und dann kommt halt so die Frage auf, okay, warte mal, an welcher Stelle singt der denn jetzt? Ach, warte mal, der singt gar nicht. An welcher Stelle DJt der denn jetzt? Ach, warte mal, im Song DJt der ja gar nicht.
Nein, aber du könntest ja,
was macht der
eigentlich? Der Ghost-Producer könnte ja auch im Intro des Songs, also in den ersten 10 Sekunden oder so, irgendwo genannt werden, so, ne? Produced by, du bist ja so kreative Adlibs dann irgendwie da drin. Ne? genau. Und dann ist mir noch ein, also und wir waren ja gerade auch schon kurz bei Popmusik, die Leute produzieren ja auch alles nicht. Also eine Rihanna, ne, hat ja auch Producer-Team Rihanna und so, ne?
Ja, das ist halt die Stimme von ihr, ne? Ich glaube, das stört dann, das ist beim EDM so. Ja. Aber EDM ist halt auch so hart anfällig dafür, weil du halt auch.
Aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer Rihanna und einem Alan Walker? Beide machen Popmusik.
Ja, aber was macht Alan Walker? Man weiß es nicht.
Was macht Rihanna? Ja, okay, die singt, ne? Das stimmt.
Der singt! Das macht einen riesen Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Was macht Alan Walker? Der hat seine Gesichtsmaske an und ja,
der verkörpert den Act nach außen. Also der ist das Gesicht. Der fährt zu den Bookings und
so,
stellt sich da um.
Genau. Und da bin ich halt bei dem, wie du eben schon gesagt hast, ich kann auch nicht verstehen, wie einer Fan von Fila, Nike, Adidas oder irgendwas ist. Verstehe ich nicht.
Ja, verstehe ich.
Wie kannst du denn Fan von so einem von einer Marke
von so
sein?
Konzern sein. Ja.
Weiß ich nicht, ich klebe mir auch keinen Aldi-Aufkleber aufs Auto und sag so, Aldi, geil, ey, meine Lieblingsmarke. Geht's noch?
Wie beliebig das ganze Business ist, haben wir jetzt gesehen an Dash Berlin. Also ein Running Gag hier in der Klangküche, vom Jahr haben wir schon, also die haben sich ja getrennt, ne? Ja. Den einen Typen, das Gesicht haben sie rausgeschmissen und die Ghost Producer haben dann ja alleine weitergemacht irgendwie. Der Dash Berlin-Typ hat dann ja unter seinem richtigen Namen irgendwie versucht, ein bisschen Trance zu machen. Und ich glaube, die Ghost Producer haben auch irgendwas probiert, aber hat irgendwie alles nichts funktioniert. Zumindest nach außen, mir ist das nicht bekannt. Und jetzt gab es beim Ultra Music Festival in Japan gab es wieder Reunion. Also haben sie das alte Gesicht, den Typen ist jetzt wieder der Spörlin und er hat genau die gleichen Songs gespielt wie sonst auch immer und alles, als wenn nichts passiert wäre, haben sie die Uhr zurückgedreht.
Ja. Ja. Was denn? Jetzt regt ihr die auf, Mann.
Also man muss.
Manchmal hat man das halt On-Off-Beziehungen.
Ja, also genau, On-Off-Beziehung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der liebe junge Mann hieß, der uns die Voice-Nachricht schickte, aber man muss sich auch bewusst sein, dieses EDM-Business ist sehr oberflächlich, ne? Also das ist.
Ja.
Sobald du da irgendwie 2,50 € verdienst, ne, kann es sein, dass da schon irgendwelche Geier ankommen und rumpicken wollen. Also das ist hart Ellenbogen und sehr oberflächlich. So
deswegen sag ich doch, werd Fan von anderer Musik, wenn dich das stört. Wirklich, das habe ich auch für mich gelernt. Also entweder finde ich einen Song geil. Also hier zum Beispiel Vinay, das How We Party oder so, ne? Finde ich total geil. Ich finde das eine geile Big Room Nummer. Ist mir kackegal, wer die gemacht hat. Ob es der Vorwerk war, ob es Rehab war, ist mir egal. Die Nummer ist cool. Punkt. Ja. Die Jungs sind mir aber auch einfach, sage ich aber im nächsten Schritt auch ganz radikal, mir sind die Jungs von Wiener einfach völlig scheißegal. Ja, mich juckt das nicht. Also, ich finde den Song geil, ich würde niemals mir ein V-Nice-Set anhören oder so.
Ja.
So, da differenziere ich halt sehr krass. Ich finde bestimmte Songs ganz cool, aber wenn ich Acts cool finde, Typen cool finde, dann meistens wirklich, weil es coole Typen sind. Also dann entweder können die krass produzieren oder die sind krass witzig oder unterhalten mich auf irgendeine Art und Weise. Ne? Also zum Beispiel Garnacci finde ich auch von seiner Art her und seinem Humor finde ich den witzig. Macht vom Auflegestyle finde ich eine total unterste Kanone. Finde ich total scheiße. Würde ich mir nie anhören. Aber ne, du musst mal gucken, wo sortierst du das für dich ein?
Also Salvatore Garnacci hat ja beim Tomorrowland Festival aufgelegt und sein Set fing an und er stand im Publikum und hat geboot. Und für diesen Move, da hat er von mir 10 Pluspunkte gekriegt. Das fand ich so lustig.
Ja, das ist ja schon wieder so einfach letztlich, das sind ja Meta-Ebenen, die da stattfinden.
Also das war echt ganz großes Kino, fand ich.
Er steht selber im Publikum, boot sich selber aus. Also dann Leute raffen auf einmal, hey, wieso boot der? Ey, warte mal, das ist der? Das ist so für ganz viele verstörend. Und in dem Moment finde ich das total gut, weil er diese ganze Szene durch den Kakao zieht. Also so dieses Hypen von irgendwas. Nee, der steht auch nur da und boot sich selber aus.
Ja, eigentlich ist das genau richtig. Also du brauchst immer irgendwie ein paar Leute, die was durch den Kakao ziehen. Ne? Also Satiriker und so. Ja. Also unsere deutsche Politik wird ja auch komplett durch den Kakao gezogen durch Heute-Show und Extra 3 und gibt es ja ganz viele Kapitalisten.
Ja, ja.
Das braucht es, glaube ich, auch. Und
auf jeden Fall.
Gefühlt ist jetzt Salvatore Garnacci der Erste, der ankommt oder einer von ganz wenigen, der ankommt und das Ganze wegtrollt. Und das ist echt, glaube ich, voll wichtig so.
Ich finde das richtig gut. Also es war vor ein paar Jahren war das noch, vor 6, 7 Jahren war es halt Deadmau5, der immer noch komischerweise auf irgendwelchen Festivals gebucht wurde und auch viel Scheiße gebaut hat, also lustigen Quatsch gemacht hat, ne? Also so Animals gespielt im Old MacDonald Has a Farm Remix und so. Der war halt sehr aggressiv in seinem Trolling. So, deswegen, aber auch da war es notwendig, hat zu Diskussionen geführt. Jetzt kommt Garnacci und zeigt, ey, sag mir Leute, ich leg auf wie Scheiße, ich buh mich selber aus, ich hab Quatsch an, ich hab pre-recorded, ihr feiert trotzdem. Dann braucht man nicht mehr drüber diskutieren, dann weiß man, okay, das ist einfach eine Spaßveranstaltung hier, es geht einfach nur um Spaß.
Der hält so den Spiegel einmal vor die ganze Szene, so, das ist ganz gut. Ne? Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal Lateback Luke so und sagt, ey, ich habe euch die letzten 10 Jahre nur weggetrollt mit meinem Auflegequatsch.
Ja, jetzt
das war nur verarscht. Jetzt mache ich das mal richtig hier, ich habe euch nur verarscht.
Ich bin gespannt, ihr habt's gefeiert. Ich bin gespannt, was die Swedish House Mafia als Pointe für uns hat. Die habe ich noch nicht erkannt, die Pointe. Ja,
wenn da keine Pointe kommt, ne? Also dann ist echt, dann ist epischer Fail.
Ja, aber das wäre auch geil, so irgendwann zu sagen, haha, wir haben ein Comeback gemacht, das haben wir uns einen Tag vorher überlegt. Ja. Wir hatten gar keine Idee, gar kein Konzept und haben jetzt 3 Jahre Comeback gefeiert. Ah. Ohne einen einzigen Song zu releasen.
Wir haben 18 Millionen Dollar Merch umgesetzt in unserem Shop.
Ja. Welcome to the new world. Das ist unser Business. So. Das wäre auch witzig. Dann hätte ich sogar auch noch Respekt für die.
Ja, Sinan, kommen wir an dieser. Wir haben ja schon anderthalb Stunden, gezogen. Eine Frage haben wir noch, die machen wir in der nächsten Folge.
Und machen wir in der nächsten Folge. Heute Überlänge, weil wir letzte Woche ist ja free ausgefallen. Deswegen passt das. Ja, dann macht's gut, liebe Leute.
Bis dahin, ciao, ciao.
Tschüss.